Vorbesprechung haben wir schon ausgiebig darüber gesprochen, wie wir uns heute wieder betrinken werden, beziehungsweise wie wir uns in vergangenen Folgen betrunken haben. Herzlich willkommen zur Folge 638. Wir besprechen heute für euch die Serie Orville Staffel 2. Mit mir hier der Captain, das ist Christoph Perner.
Ahoi, du wirst noch erklären müssen, warum du diesen Alkohol-Opener gemacht hast, aber ich bin gespannt.
Kommt. Und ebenfalls betrunken, das ist Robert Krüger.
Dieser romulanische, nein, falsches Universum, verdammt. Dieses moklanische Ale ist wirklich zu verachten. Stefan Giesbert hingegen kann Sachen hochheben, die sehr viel schwerer sind als er selbst.
Cheers! Obwohl er ein kleines Mädchen ist. Genau.
Mädchen. Sie ist eine junge Frau.
Eine zarte junge Frau, ja, ich weiß.
Ja.
Doch, von Dr. Phlox, oder? Nee, vom Holodog. Von einem von beiden, ich weiß es nicht.
Ja.
Das weiß ich auch gerade nicht. Da bin ich auch gerade überfragt.
Gut, also wir haben Orville 1, Staffel 1 haben wir vor ein paar Monaten schon mal besprochen. Und jetzt ist vor kurzem die zweite Staffel auf Netflix erschienen.
Nee, Amazon.
Amazon Prime.
Auf Amazon erschienen. Natürlich, ich habe es ja auch da geguckt. Hätte ich ja mal dran. Naja. Und wir haben uns alle drei die komplette, deswegen besprechen wir es auch jetzt schon und nicht vor 6 Wochen, als der Christoph fertig war, besprechen wir jetzt Orville 2. Worum ging's, Christoph?
Es geht um den üblichen Old-School-Star-Trek-Dings, das Zeug, Star-Trek-Zeug, um das es da so geht bei Next Generation. Denn wir haben ja schon in der Besprechung der ersten Staffel festgestellt, was wir wahrscheinlich heute noch verstärken werden, dass Orville einfach der legitime Nachfolger von Next Generation oder sagen wir von DS9 oder sagen wir von Voyager, also auf jeden Fall von diesem Oldschool 90er Jahre Star Trek Gedönse ist, und da einfach einiges viel mehr in der Generation oder in dieser Folge macht als moderne Star Trek Serien. Und infolgedessen ist die Geschichte zwar sowohl fortlaufend als auch Einzelstories der, wie nennt man das? Ich habe jetzt irgendeine Bezeichnung für, ich weiß nicht.
Protagonisten oder was willst du sagen?
So Einzelgeschichten pro Folge.
So.
Wie man das von Next Generation kannte. Mhm. Und so übliches Pseudo-Star Trek-Universum Science-Fiction-Thematiken als Parabel auf unsere Welt und unsere Probleme, die wir so haben, also Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, Krieg und Frieden,
und auch die ganz großen Themen werden verhandelt.
Die großen Themen, aber auch die persönlichen Themen, und das Ganze sehr viel ernster als in der ersten Staffel.
Ja, das stimmt.
Hab ich das vergessen?
Nö. Das hast du, glaube ich, so ganz gut hingekriegt. Ich weiß nicht, du hast recht, da gibt es irgendwie so einen Fachbegriff für diese,
was eigentlich nicht
heutzutage so eigentlich erzählt wird, ist so Serialized Entertainment, und das hier ist,
ich glaube, es heißt offiziell das Dings der Woche.
Das Dings der Woche, ja, so ungefähr, ja.
Ja.
Da gibt es wahrscheinlich so einen richtigen Industriebegriff, aber ist jetzt auch egal. Jedenfalls, es ist tatsächlich eine sehr interessante Mischung, ne? Weil früher so die alten Shows aus den 90ern, wo es noch kein Streaming-Media und keine DVD-Boxen und so gab, wo man wirklich alles jederzeit reinschalten konnte, und dann heutzutage, was man so kennt von Game of Thrones oder Breaking Bad oder so, womit das so angefangen hat, dieses komplett durcherzählte, und wo auch Picard jetzt so gewesen ist, dass du irgendwo mitten reinspringst, eigentlich
eine Geschichte gibt im Endeffekt. Ja, genau. Und dass es halt nur eine Geschichte gibt, gell?
Ja, genau. Naja, nee, das ist ja nicht nur eine Geschichte. Es ist das schon auch immer so kleine Geschichten, die abgeschlossen sind. Wenn du zum Beispiel
Kaum
Discovery,
noch, oder?
Also Discovery hatte schon Einzelfolgen, die eigentlich komplette eigene Geschichten sind.
Ja, weil es verschiedene Regisseure machen. Also ich finde, dafür war es schon ganz schön fortlaufend.
Nee, da gibt da zum Beispiel Discovery Staffel 1 gibt es, weiß jetzt die Folgennummer nicht, ist auch egal. Da gibt es einzelne Geschichten, die passieren innerhalb dieser Folge und sind dann auch innerhalb dieser Folge wieder zu Ende und die umfassen fast die komplette Folge. Also nutzen das schon aus. Aber das hier ist nochmal irgendwie perfekter gemacht in Orville, dass es wirklich so das Dings der Woche gibt, wie Stefan das genannt hat. Aber gleichzeitig werden all die großen Geschichten weitergebracht.
Ja, wie bei DS9 im Endeffekt. So auf dem Niveau etwa.
Bei DS9 hatte ich immer das Gefühl,
dass eine große Geschichte so im Hintergrund mitschwingt und
ja,
weiter schwingt.
Zwangsläufig jede Woche aufgegriffen werden muss.
Genau, aber eigentlich sind es Einzelgeschichten, die auch einzeln funktionieren. Und so, das ist ja eigentlich so ein 90er-Jahre-Ding. Das ist ja, es gab es bei Next Generation ja eigentlich noch nicht. Da waren es ja wirklich Einzelgeschichten und es gab halt mal eine Doppelfolge, was es hier lustigerweise auch gibt. Also vom Gefühl findet das irgendwo zwischen DS9 und Next Generation statt, was die Erzählart angeht. Und ich finde auch was.
Nee, ich finde, es ist weiter als das, was DS9 gemacht hat. Weiter Richtung heute. Ja. Weil bei DS9 hast du wirklich oft das Gefühl gehabt, dass das große Ganze gar nicht behandelt wird. Da gibt's dann irgendeine Folge, da sind so diese Bottle-Episodes, wo dann einfach irgendwie wir sperren sowieso in den Turbolift und dann ist irgendwie Elektrostörung und keine Ahnung was und dann rennt noch irgendwie ein Klingone bei Quarks rum und dann hat man schon zwei Themen, wo man eine Sendung mit voll machen kann. Und keine von den großen Sachen wird irgendwie weiterverhandelt oder jemals wird irgendwie wieder auf diese Folge zurückreferenziert. Die steht dann völlig für sich. Und sowas.
Ja, ich glaube, ich habe jetzt mehr an die späteren Staffeln gedacht, wo dann der Krieg gegen das Dominion und so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, gut, ist ja jetzt auch eher egal für die Betrachtung von Orville.
Mhm.
Also hier kriegen wir, ich hatte da auch, was mir natürlich total entgegenkommt, weil ich ja, wie hast du das letzte Woche oder wann genannt? Ein Goldfischgedächtnis habe.
Goldfischgedächtnis.
Auch so bei Serien, natürlich hat man so ein Gefühl darum, wie es geht und man kennt die ganzen Charaktere und so weiter. Und aber es ist dann doch entgegenkommend, wenn eben auch immer so eine abgeschlossene Geschichte in einer Folge erzählt oder in einer Doppelfolge erzählt wird, wo man dann eben auch immer so schon was erzählt kriegt. Natürlich geht das die Welt weiter, aber ich finde das, ich mag das. Also natürlich kann man nicht alle Geschichten so erzählen. Also weiß ich nicht, wenn man jetzt bei Game of Thrones jede Woche noch irgendwie den Mord der Woche hätte oder die Hinrichtung, das ist dann natürlich auch unangenehm. Aber ich fand das jetzt hier sehr, sehr schön.
Genau. Und es werden halt all diese Geschichten weitererzählt, die in der ersten Folge auch an, also in der ersten Staffel angefangen haben. Also wir haben diese etwas irgendwie würdet ihr sagen, problembehaftete Beziehung von Bortos und seinem Kleiden? Die ist doch irgendwie diese Beziehung ist doch irgendwie also, so ein bisschen zum Scheitern angelegt, oder? Oder sind die so?
Ja, was heißt zum Scheitern? Die haben halt ein bisschen Eheprobleme, was natürlich sehr lustig ist bei denen, weil wir jetzt auch in einer Szene erfahren, was die machen, wenn sie Eheprobleme haben.
Was ja, fantastisch ist.
Wenn sie die Scheidung einreichen. Super. Was ich, also an denen, überhaupt, das ist ja die, nicht nur die beiden, sondern überhaupt diese ganzen Moklaner, das ist ja eine fantastische Parabel auf die USA. Also wirklich, das macht ja so Spaß. Krass. Was ja auch dann irgendwann gegen in der Mitte, glaube ich, bei dieser auch unglaublich fantastischen Doppelfolge, wird es ja irgendwie betont, so oder wird eben so rausgestellt, dass die so militärisch so stark sind, dass man die auf jeden Fall auf seiner Seite haben muss und dass man da eben auch Zugeständnisse machen und so weiter. Wo mir so dann so klar wurde, richtig, das sollen die Amerikaner sein, kein Zweifel. Was ja sehr lustig ist, weil sie alle Männer sind und alle schwul. Und aber trotzdem total bigott. Ja, akzeptieren nichts anderes, muss jeder schwul sein. Wenn Mädchen auf die Welt kommen, dann werden die umoperiert, ja, weil es ekelhaft ist. Was halt so eine kluge, ironische Parabel auf Amerika ist. Also, das habe ich gefeixt. Das ist wirklich fantastisch.
Ja.
Ja. Und gleichzeitig sind die so, die sehr ernst, also Bortus ist ja, man sieht ihn, glaube ich, einmal lächeln oder so in der ganzen Staffel. Ja. Und auf der anderen Seite aber gleichzeitig, obwohl sie so unfassbar ernst sind und auch immer wieder Probleme quasi, wirklich richtige Probleme, sind sie gleichzeitig irgendwie der Quell von viel Humor in dieser Folge. In der ganzen, nicht nur in der Folge, sondern in der ganzen Staffel.
Ja, und auch darüber, so Kloppies, gell? Die sind immer so zweiseitig, ja. So. Das sind eigentlich so Muskelklopse, die, wo man so das Gefühl hat, die haben überhaupt keinen Humor und kein Gefühl und nichts. Und auf der anderen Seite sind sie dann eben doch, ja, Humor haben sie und haben auch, sind auch Softies eigentlich. Also,
ja, also fantastisch geschriebene. Ja, am Anfang, ja, als ich die zum ersten Mal gesehen habe in der ersten Staffel, der erste Auftritt, wenn man die so kennenlernt, denkt man so, ah klar, Klingonen, sieht so aus, soll wahrscheinlich der Klingone sein. Aber es ist so anders.
Einfach. Mehr vielschichtiger, so klug, so viel klüger gemacht. Wahnsinn. Toll.
Ja, und dann
bitte. Genau.
Mach du.
Überhaupt grundsätzlich, ich finde, der große Unterschied zur Staffel 1 ist, es ist überhaupt kein Comedy mehr. Also es ist so an manchen Stellen so ein bisschen so ein Schmunzeln, aber wenn ich mir überlege, auch nicht viel mehr als in alten Star Trek Serien. Es ist jetzt einfach eine richtig beinharte Science Fiction Star Trek Serie. Also das ist ja so ernst und auch zum Teil so ernst, dass man Kloß im Hals hat. Also da sind Szenen drin oder Teile von Folgen, wo man echt denkt so, boah, das ist jetzt echt hart in die Fresse. Also auch der Antagonist, der dann auftaucht, gell? Oder die Antagonisten-Spezies, das ist schon echt harter Tobak. Also da können sich die Borg eine Scheibe von abschneiden. Oder spielen in der Liga, gell? Also ist halt schon lieber Scholli.
Haben deren Jagdschiffe euch an irgendwas erinnert, ohne dass ich jetzt sage, woran es mich erinnert hat, um euch nicht vorzubeeinflussen? Also diese runden Dinger mit dem
roten Treppenhaus Elementen. Hängen habe.
Bitte?
Die Lampe, die ich im Treppenhaus hängen habe, aber sonst nicht so viel.
Ich musste immer an Matrix denken, ohne sagen zu können, warum.
Ah, stimmt. Ja, du hast recht.
Exakt, da genau dieselbe Assoziation habe ich auch. Das ist diese, in der Maschinenwelt von Matrix. Da sind diese Dinger mit diesen Tentakeln dran, die dann auch irgendwie unterirdisch da hin und her jagen. Genau daran haben die mich auch total erinnert. Was ich super fand, weil die Assoziation geht ja in eine ähnliche Richtung.
Ja, einfach. Total.
Das, was sie hier auch sind. Und dadurch wirken sie so so emotionsleer und auf eine Art maschinell, artifiziell. Was hervorragend funktioniert, aber immer und immer wieder kam mir diese Assoziation, jedes Mal, wenn so eine Szene mit den Dingern war, was gut gemacht war.
Ja, ich konnte mich gar nicht mehr so genau an Matrix erinnern, an diese, aber irgendwie, es war immer so, ach ja, Matrix.
Aber die Ästhetik ist ähnlich, ja, stimmt, ja.
So, ja, aber was war denn was? Ich wollte mal googeln, was da für Raumschiffe, aber hab's noch nicht gemacht, aber gut, dass es dir jetzt auch so ging.
Ja. Oder diese Folge, erinnert ihr euch an die Folge, wo Data eine Freundin hatte?
Dunkel,
warum? Genau. Und das war so, da wurde so ein bisschen angedeutet, wie das eben ist, wenn ein Androide, der keine Gefühle hat, eben eine Beziehung eingeht, ja, dass es so gewisse Probleme mit sich bringt. Und eine entsprechende Szene oder eine entsprechende Folge gibt's ja hier auch. Und wo deren Android oder Roboter oder wie auch immer man es nennt, der Isaac, ja, eine Beziehung eingeht. Und
Artificial das ist halt Lifeform.
Viel konsequenter erzählt. Und auch die Probleme, die dann haben, gell? Und die Probleme, die man hat, wenn man eine Beziehung führt, aber keinerlei Gefühle hat, ja. Das war viel nahegehender und viel bedrückender als damals bei Next Generation.
Genau, weil das bietet sich ja natürlich auch an, weil Data hatte eigentlich immer versucht, extrem freundlich zu den Menschen zu sein und niemandem auf die Füße zu treten.
Genau, netter Kerl, ja.
netter Kerl zu sein.
Ein Arsch, und, ist ja ein Soziopath eigentlich.
Genau. Und er hier ist immer, I'm
artificial. Ich bin so viel besser als die anderen. Genau. Ja, genau.
Also mit meiner Intelligenz.
I'm a superior being. Immer so. Und du musst es nicht immer allen in das so Gesicht gut, bleiben,
but it's true. Aber es ist halt so realistisch, gell? Ich meine, so geht mein Computer auch mit mir um.
Also. Ist das so?
Hast du das Foto gesehen, wie der Christoph heute wieder podcasten muss, damit überhaupt sein WLAN mit ihm reden möchte?
Ja, ich hab's gesehen. Das ist ein ganz
18 Meter hohen Turm gebaut.
Rechner ist nicht mehr wirklich bei ihm in der Nähe.
Nee.
Ja, aber das ist dein WLAN, was so mit dir umgeht. Da kann dein Computer nichts für.
Ich glaube, der Computer und das WLAN, die haben sich verbündet.
Heimlich. Ja, ich glaube ich auch.
Stefan, sollen wir ihm sagen, dass die Fehlermeldungen, die ihm sein Computer entgegenwirft, alle von echten Menschen geschrieben wurden, die sich gedacht haben, und jetzt schreibe ich eine Fehlermeldung, die sich gewaschen hat.
Die Fehlermeldung ist ja eher, dass er gestört hier ankommt, beziehungsweise wir gestört bei ihm ankommen.
Ja.
Genau, das Schlimme ist, es kommt ja meistens keine Fehlermeldung. Man,
du sagst ja, alles so grün und dann,
ist es, und dann er verschluckt sich und dann muss man es deuten, ja.
Ja.
Dann die hier Spiegeluniversum-Folge oder sowas ähnliches wie die Spiegeluniversum-Folge. Auch da. Ja, Spiegeluniversum-Folgen haben mich schon bei DS9 genervt. Und bei Discovery noch mehr. Nee, oder genauso. Und hier ist keine ganz echte Spiegel, aber eigentlich schon von der Idee her. Im Endeffekt ist es auch eine Spiegeluniversum-Folge.
Ja, es ist eine Time-Travel-Folge, aber ja, sie benutzen sie für eine Spiegeluniversums-Geschichte.
Eine Parallelentwicklung, ne? Ich meine, was ist das anderes? Oder was eine wie das Spieluniversum eigentlich sein sollte, gell? Weil das ist ja immer das Absurde im oder in den Spieluniversen, dass es ja eigentlich diese Idee hat. So, wie wäre das denn, wenn alles anders verlaufen wäre? Mhm. Aber dann sind die gleichen Leute sitzen wieder an den gleichen Stellen, was ja komplett unrealistisch ist, und dann ist es halt tatsächlich ein Spiegeluniversum und keine Parallelentwicklung. Deswegen, dieses Spieluniversum-Konzept finde ich total idiotisch. Aber hier ist es halt, ja, wie du sagst, so eine Parallelentwicklungs-Time-Travel-Geschichte. Und das auch so viel klüger gemacht, so gut gemacht, so rund. Also selbst das hat mir Spaß gemacht.
Ja, und die Auflösung für so Fragen wie, wenn das so ist, wenn wir das jetzt machen und wir schicken XY wieder in die Zeit an der Stelle zurück und diese ganzen Themen, die immer so in Time-Travel-Geschichten drin sind, dann müssten wir das doch wissen. Dann müssten wir doch alle wissen, dass wir das gemacht haben in der also ich will jetzt nicht den spoilern, aber dafür dann das so zu machen, wie alle anderen Folgen das auch machen würden, in entweder das nicht anzusprechen und es einfach zu ignorieren, wo dann in den Trivia, in IMDb und im Star Trek Wiki und so die Leute sich monatelang kaputt diskutieren können, warum das jetzt alles falsch war oder doch alles richtig war. Und hier dann hinzugehen und es ansprechen zu lassen von einem der Charaktere die Seth MacFarlane-Figur dann irgendwie sagt sowas wie, oh, dieses Time-Travel, das Time-Mechanics, das macht mich wahnsinnig, da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Und du denkst dir so, ja genau, es ist immer fehlerhaft. Und dann vergessen sie es und am Ende knallt dir das, weil das ja auch eine Doppelfolge ist, knallt dir genau dieses Ding wieder um die Ohren und du denkst dir so, wow, dann kommt es zurück, ja. Und dann lösen sie es so gut auf, wo du eigentlich keine Fragen mehr
einfach so.
Es hat sehr elegant
Schaltklug gemacht.
Das war wirklich gut.
Ja. Und es ist eben genau wie du sagst, der stellt in der Folge diese Frage und daran sieht man halt, dass er genau eben, der ist halt einer von uns. Der ist halt, in dem Moment ist er eben Seth MacFarlane, der eben sich auch schon in solchen Foren rumgetrieben hat und genau solche Fragen, mit solchen Fragen konfrontiert wird. Der ist halt auch ein Star Trek-Nerd. Wie wir halt auch.
Ja. Was mich gestört hat, war die Position der Folge. Ist ja die letzte quasi.
Ja, die letzten beiden, ne?
Oder die letzten beiden. Und ich hätte so gerne einfach noch so eine normale Folge zum Rausgleiten gehabt. So nochmal über das Schiff laufen und dann alles angucken und es ist ja alles anders irgendwie.
Das beschissen hässliche Schiff laufen. Das ist das Einzige, was mich wirklich nach wie vor aufregt. Und zwar alle in dieser planetaren Union. Die Schiffe sehen ja alle gleich aus. Klar, ist ja billiger. Und alle scheiß hässlich. Hätten die nicht einmal ein gescheites Schiff? Also, könnte ich verrückt werden.
Was mehr stellt, ist dieses offensichtliche, es gibt nur einen Gang. Es gibt diesen einen Gang vor auf die Brücke.
Ja, stimmt.
Und aber wenn die in ihr Zimmer gehen, dann fängt die Kamera einfach ein Stückchen weiter hinten an und dann laufen sie halt vorher, biegen sie in ihr Zimmer ab. Oder sie gehen
nach hinten rechts. Es gibt noch eine T-Kreuzung.
Ja, die ist ganz hinten von dem Gang. Die ist nämlich ganz hinten vom Gang. Wenn du von der Brücke ganz nach hinten durchguckst, ist die T-Kreuzung. Den kannst du von der Seite filmen, wenn du in den...
Stefan hat das alles nachgebaut.
...in diesen virtuellen Raum gehst. Ich kann mir keine Gesichter merken, aber 3D-Vorstellung, das kann ich ganz gut im Kopf.
Jetzt fällt und da gibt es aber noch den runden Gang an der Seite.
Ja, und es gibt, wenn du aber von dem Hauptgang, das ist auch cool, wenn du auf dem Hauptgang bist, der auf die Brücke geht, wenn du da dann rechts abbiegst, also von unserer Sicht links, dann kommst du nämlich in diesen Transporterraum, wo diese Transporter stehen. Was natürlich auch total Quatsch ist.
Shuttle Bay. Also du hast den Langgang, dann hast du irgendwie eine T-Kreuzung, wo das Holodeck ist, und du hast irgendwie diesen halbrunden Gang an der Seite mit den Fenstern auf der einen Seite, der so außen lang geht. Und dann hast du nochmal den langen Gang, der
gibt's auch noch.
Ja, dann hast du nochmal einen langen Gang, der weggeht, wenn man in der Mitte von Ten Forward, wie heißt denn das bei denen? Mess Hall, wie heißt denn das? Bar. Wir haben doch das.
Kantine.
Ja, diese Restaurantkneipe.
Kantine.
da gibt's auch so ein, wenn die immer in der Mitte der Captain's Table, dann kannst du dann auch nochmal in so einen langen Gang gucken.
Das ist wahrscheinlich schon wieder einer von denen.
Das ist wahrscheinlich derselbe, ja.
Da haben sie wahrscheinlich einfach nur die Brücke weggeschoben und die Bar dran geschraubt oder so.
Und wer ist nochmal der Barkeeper? Ist der Barkeeper ist auch irgendeiner von Star Trek, habe ich schon wieder vergessen.
Es taucht doch der eine war doch Arzt in irgendeinem Universum, oder?
Ja, beide Ärzte in der gleichen Folge, das ist ja das Lustige, wo
gut, ich habe den
die Sicherheitschefin.
Die Sicherheitschefin, genau, der Vater von der Sicherheitschefin.
Auf ihrem Heimatplaneten ist. Ihr Vater ist der Holodog von der Voyager?
Ja.
Ja.
Und der andere, der dann reinkommt, dieser Nachbar.
Okay. Das ist der Doc von
Enterprise. Das ist halt Enterprise. Dr. Phlox aus Enterprise, also aus diesem Prequel.
Den ich übrigens im Original für einen ultra schlechten Schauspieler halte und hier schon wieder. Ganz furchtbar.
Kann gut sein, ja.
Also ich kann ihn nicht, die Art, wie er spricht, das macht mich, da rollt's mir was hoch. Das hat's schon in Enterprise gemacht und das hat's hier wieder gemacht. Ich dachte damals in Enterprise, er spielt den Phlox halt so. Vielleicht will er, dass der so ist. Keine Ahnung, er hat ihn so angelegt oder so. Ja. Aber er spielt offensichtlich jede Rolle, die er kriegt, so. Der geht mir gar nicht.
Ja, was zum mir Glück war das bei Enterprise auch nicht runterging, was seine Rolle betrifft, dass der so viel Naturheilkunde immer, wo ich finde, das war völlig unwürdig in dieser Zeit. Aber gut. Der hat doch immer alles
immer aus irgendeinen komischen
irgendeine Qualle destilliert oder
oder irgendeinen komischen Leech Worm angelegt oder so.
Ja, genau.
So ein Blutegel oder so, der immer noch irgendwo in der Ecke gehabt.
Wo ich mir so das Gefühl hatte, da waren wir doch schon mal weiter, oder? Also. Ach, wer war denn der Barkeeper? Ich komme nicht drauf. Verdammt. Das ist auch so eine alte Größe.
Ja, aber auch Tuvok war drin und so. Wirklich
alles
viele. Und hier die. Star Trek Next Generation, eine von den Frauen. Marina.
Ja, Troy war dabei.
Troy, genau. Genau, Troy. Was war sie? Irgendwie Ärztin und Lehrerin.
Ja, genau.
Richtig? Genau. Also es war eine Menge Leute drin. Auch war aber in der ersten Staffel ja auch schon so. In der ersten Staffel hatten sie noch so richtige Stars, also so Hollywood-Größen. Jetzt noch ein Level drüber. Also Charlize
Theron. Rob Lowe
Liam Neeson und so. Also da waren sie schon nochmal eine Ebene drüber. Der Barkeeper wurde gespielt von Jason Alexander.
Jason Alexander, richtig jetzt. Ist aus Seinfeld. Unter anderem.
Genau. Aber kann man eigentlich nicht wirklich erkennen, oder? Weil er hatte ja diese...
Nee, wenn man es weiß, dann
Nashorn, Gummi-Dings.
Ja.
Ja, in dieser Comedy-Szene, wo Seth MacFarlane ja auch drin steckt, ist er ja sozusagen unterwegs gewesen, indem er ja die Jaffet-Rolle wird ja im Original gesprochen von Norm Macdonald, der so ein Stand-Up-Comedian-Urgestein ist. Ich weiß gar nicht, wie alt der mittlerweile ist.
Wem redest du jetzt gerade? Sind wir immer noch bei...
Jaffet ist diese grüne Qualle.
Den finde ich toll.
Die grüne Schleimmonster, ja. Genau.
Zum Relativ hier ein Krankenwagen vorbei. Wenn ihr die ganze Zeit bei euch im Auto irgendwie denkt, da kommt jetzt Polizei oder Feuerwehr oder
so. Ich fahr mal lieber rechts ran.
Nee, das ist bei mir. Das ist, ist schon ein paar Tage her.
Genau.
Eieiei.
Ich hab jetzt nachgeguckt. Norm Macdonald ist...
Ich mach mich mal kurz leise.
Was ist mit Norm MacDonald?
Norm MacDonald, nee, ohne S. Norm MacDonald ist erst 60, das ist erstaunlich. Ich dachte, der wäre viel älter. Das habe ich ihm voll unrecht getan. Ja, das ist der Comedian, der ist irgendwie so über Saturday Night Live und sowas bekannt geworden und dann halt, ja, einfach, den kennt in Amerika, glaube ich, jeder. Und der spricht halt den Japheth. Und im englischen Original ist es auch, ich hab jetzt seine Stimme nicht direkt erkannt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein Amerikaner, der den ein bisschen mehr mit seinem Werk vertraut ist, den sofort erkennt, wenn er die Stimme hört, weil es eine relativ markante Stimme ist. Und der sagt ja auch immer die so Sachen, die besonders unter der Gürtellinie öfter mal sind oder so.
Den finde ich super. Das ist so ein cooles Vieh.
Ja, obwohl es halt insgesamt das Ganze nicht mehr zu einer Comedy-Serie macht. Also es ist halt...
Nee.
Und auch das, was McFarlane und sein Buddy da, die machen es halt... Ja, zum Teil sind es natürlich schon noch lustig, aber es ist insgesamt... Es ist sehr, sehr ernst und auch berührend. Also diese eine... Die verlieren ja eine... ein Crewmember. Da habe ich geweint. Also es war schon sehr berührend.
Tja. Habt ihr, das kommt ja dadurch ein neuer Crewmember an Bord. Wie lange habt ihr gebraucht, um mit ihr warm zu werden?
Also ich hätte mir gewünscht, wenn die ein bisschen sich stärker unterschieden hätte von ihrer Vorgängerin. Ein bisschen, weil sie war ja schon eigentlich einfach ein Ersatz, gell? Hat ja kaum andere Eigenschaften.
Aber diese Rasse war halt einfach zu gut, um sie einfach jetzt verschwinden zu lassen.
Ja, klar.
Insofern, natürlich. Klar, man hätte da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, stattdessen einen Mann nehmen können oder so, aber
dass man wieder
eine Frau genommen hat, fand ich schon irgendwie okay. Und ja, irgendwie, ich habe zwischendurch irgendwann mal nachdenken müssen, so nach dem Motto, wie war denn nochmal die Alte? Und hatte ich mich schon so an die Neue gewöhnt, dass ich die Alte so ein bisschen überlagert hatte in meiner Erinnerung. Das ist natürlich genau das, was du sagst. Das ist eigentlich ein 1:1 Ersatz. Ja, diese Rollen sind sich so ähnlich, diese Figuren.
Unterscheiden sich nur im Selbstbewusstsein. Aber.
Ja. Das ist ein bisschen wie bei Truman Show. Hier, das ist jetzt übrigens dein neuer bester Freund. Und der andere geht weg.
Ja.
Also, für mich wirkt das echt so, okay, hat die keine Lust mehr gehabt oder warum schreiben sie jetzt raus, damit einfach eine neue auftaucht, die genauso aussieht wie sie?
Er hat sie, glaube ich, tatsächlich. Also sie hat, sie hat sich, glaube ich, nicht dazu richtig geäußert, aber die Gerüchtelage, ich hatte das dann mal so ein bisschen hinterher gegoogelt, ich habe es jetzt nicht mehr 100% auf der Pfanne, aber so ungefähr war das so nach dem Motto, man geht davon aus, dass sie nicht in dieser Serie stecken bleiben wollte und ihre Karriere anderweitig Hollywood-mäßig in Schwung bringen wollte.
Was eine Fehleinschätzung. Was eine Verkennung dieser Serie, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, die wird lange bestehen und man wird sie lange noch positiv rezipieren.
Gibt's da schon eine dritte Staffel irgendwie angekündigt oder?
Nicht nur angekündigt, dritte Staffel hat mit den Dreharbeiten begonnen gehabt und ist dann eine von den Sendungen, die komplett im Corona-Shutdown mitten in den Dreharbeiten unterbrochen worden sind.
Oh.
Also die waren gerade so in so einem mehrtägigen Shoot zu einer bestimmten Episode und das dann so von einem Tag auf den anderen so, ihr geht jetzt alle nach Hause und jetzt stehen sie da mit so einer halb gedrehten Episode und ich habe ein Interview mit Seth MacFarlane gesehen, wo er dann gesagt hat, so wenn diese Folge später mal irgendwie so ein bisschen seltsam ist und alle Leute haben plötzlich einen anderen Hauttan und eine andere Bartlänge und andere und ergraut an den Haaren und so und alles stimmt von einem Schnitt zum nächsten nicht mehr, dann ist das diese Episode. Da weiß er noch nicht, wie er das fertig kriegt. Also das ist ihm jetzt mit so viel Pause, dass er denkt, wir werden sehen, wir werden
mal
die CGI brauchen, um das gerade zu kriegen.
Muss mal neu aufnehmen.
Ja, genau. Naja, es ist... Ja, aber die dritte Staffel ist jetzt von Fox weg. Also die ersten beiden waren ja bei Fox, wenn ich es richtig gesehen habe. Und die nächste Staffel ist jetzt bei Hulu. Und cool. Ohne jetzt, dass ich zu viel darüber weiß, ist Hulu, glaube ich, so Pay-TV. Und das bedeutet... Ich
rede heute auch noch über eine Hulu-Serie.
Ja, das bedeutet im Wesentlichen so wie bei HBO auch, dass er mehr Freiheiten hat, was er zeigen kann. Also vielleicht gibt's jetzt dann demnächst Alien-Brüste oder so. er kann mehr machen und er kann mehr sagen. Hm. Was er, ist ja in Amerika immer eine Frage dessen ist, wo die Serie ist, ob was da geht und was nicht geht.
Ja, das stimmt. Ich hoffe einfach, dass die irgendwas an diesem Raumschiff-Design noch machen. Weil ich das wirklich störend finde. Und ich finde halt, jede Spezies in dieser Serie und jede Spezies in allen Star Trek Generationen seit Next Generation haben halt wesentlich geiler aussehende Raumschiffe. Warum müssen die die hässlichsten Raumschiffe der Welt haben? Verstehe ich halt nicht. Sehen wie Klobrillen aus. Ich finde es so schlimm aus den drei Dingen. Ich finde es so schlimm.
Ja, ich finde auch das Schattenhässlich. Also an die Orville kann ich mich noch so halbwegs gewöhnen, aber...
Kein einziges Föderationsraumschiff war so hässlich. Selbst die Stargazer sieht besser aus als das. Also, oh. Ganz fies.
Ich finde die Shuttles besonders hässlich. Die sind...
Ja, die sind auch ultra hässlich. Wahnsinn.
Ja. Aber Thema Shuttle. Wann ist euch aufgefallen oder beziehungsweise wie sehr, das geht jetzt vielleicht auch mehr an Christoph,
oder vielleicht aufgefallen?
Auch, ja, ist oder ist es euch aufgefallen, dass sie keinen Transporter haben? Also sie können nicht beamen.
Ja.
Ja, das ist ein massiver Unterschied zu Star Trek. Also es ist vielleicht sowas in Richtung Enterprise, aber auch die konnten ja beamen, haben es halt nur sehr, sehr ungern gemacht, weil es irgendwie, weil sie alle Angst davor hatten. Und hier gibt's das gar nicht und es wird auch nicht thematisiert oder so, dass es irgendwie demnächst erfunden wird oder dass irgendwer damit experimentiert oder so. Es ist einfach, das haben wir nicht.
Ja gut, ich meine, das ist ja bei Star Trek auch schon nur ein Hilfsmittel gewesen, weil man damit billiger Dinge darstellen kann, nämlich Transport. Ohne irgendwelche Shuttle-Dings animieren zu müssen. Shuttle-Flüge. Und ich weiß nicht, gibt jetzt nicht so eine direkte Notwendigkeit, das zu tun, oder? Also, weil es ist ja schon Blödsinn. Oder halt Science-Fiction, je nachdem, wie man es nennen will. Dings macht das ja auch nicht.
Hier. Nee, ich meine jetzt nur im Hinblick...
Macht ja auch nichts in dieser Art, gell? Also,
nee, das ist klar, aber ich meinte nur im Hinblick darauf, dass es ja schon...
Dass sie als, sonst alles machen, als, was Star Trek macht.
Als ja. Star Trek-Klon irgendwie ja, schon, kann man nicht von der Hand weisen, dass es so ist. Und dieses eine Ding, ja, ich meine, das Schiff sieht ähnlich aus, hinten sind blaue Dings dran und in der Mitte ist so ein,
ja,
so ein Antimatter-Kern, ja. Also der Warp-Kern, ja, das also ist ja, die klauen ja alles, oder was klauen sie, sie homagen alles. Und das eine zentrale Ding, was aus Star Trek gekommen ist, nämlich Beamen, das nehmen sie nicht mit.
Machen sie nicht.
Und ist komisch, die Frage ist, ob es da einen Grund für gibt, ob sich McFarlane vielleicht überlegt hat zu sagen, nee, das hat für so viel Unlogisches oder das ist so oft dieses, könnte ich mir jetzt vorstellen, dazu habe ich nichts gelesen, das ist jetzt nur so eine Überlegung, dass es oft so ein, wie sagt man, Deus Ex Machina, so ein, da hüpft der Geist aus der Flasche und rettet alles, ja, wenn dem Drehbuchautor nichts mehr einfällt, dann beamen wir sie raus. Mhm. Und sich das von Anfang an zu versagen und zu sagen, nee, das machen wir nicht, wenn sie irgendwo auf einem Planeten gefangen genommen werden und werden in den Raum gesperrt und die Tür wird abgeschlossen, dann muss sich
das Drehbuchautor nicht... Es gab ja auch schon solche Folgen, wo eben genau das, so, okay, wir müssen dann mit dem Shuttle jetzt hinfliegen in die Sonne, in dieses schwarze Loch oder was. Boah, die Sache mit dem schwarzen Loch war fies, fand ich. Das hat mich geärgert.
Das war schon ganz schöner Quatsch.
Das war so sehr Quatsch.
Aber es sah so cool aus, wie sie da rausgeguckt haben.
Das fand ich so schlimm.
Ja.
Es hat halt nichts mit dem schwarzen Loch zu tun. Also.
Sie haben sich hinter dem Event Horizon versteckt, man kann man doch mal machen.
Ja, kann man machen.
Völliger Blödsinn.
Das ist so daneben.
Und dann ist so dieser Zeitunterschied, der dabei auftritt, ist dann nur so 4 Tage oder so.
Ja,
also genau. Nein, wenn schon, dann bitte 2000 Millionen Jahre oder so, aber nicht 4 Tage.
Furchtbar.
Das
furchtbar.
War nix.
Ja. Nee, aber ich hatte so ein paar Mal den Gedanken, so dann sind sie da irgendwo eingesperrt und dann ist die Tür zu oder so. Und in Star Trek gab es dann immer so, dann beamen wir sie raus. Und wenn der Drehbuchautor aber wollte, dass das jetzt nicht geht, weil er was anderes noch erzählen wollte, dann musste er sich immer hier ist ein ganz fieses Dampening Field oder es sind irgendwie Rock Formations, die irgendwie krasse Strahlung haben oder die irgendwas blocken oder so. Oder irgendwie musste sich immer noch was obendrauf ausgedacht werden, um dieses Plot-Device, was man ja nun hat, auszuschalten. Und das kann er sich jetzt hier sparen. Vielleicht ist das, dass er das nicht will, dass er immer noch so extra Begründungen braucht. Genau,
weil er das ja nicht brauchte. Also ich traue denen auch zu, wenn die irgendeine Story haben, wo das gut reinpasst, dann wird es einfach so im Nebensatz, so in diesem Schiff übrigens gibt's das schon.
Genau, und hier können wir bleiben. Alles klar, dann.
Genau. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es plötzlich da ist einfach.
Ja.
Aber vielleicht ist es noch nicht nötig.
Ich muss noch mal ganz kurz diese Außenborder, nein, wie heißen diese, die Transporter?
Shuttle.
Die können doch fast das gleiche wie das große Schiff. Also für mich ist so ein Transporter irgendwie in Gedanken immer mehr so wie ein Gummischwein zu einem Segelboot. So, jo, da
kommt
kannst du
drauf an.
An Land fahren, aber dann möchtest du halt nicht mit über den Atlantik fahren.
Also,
die sind doch eher so, da knallen die mit überall hin, oder?
Also bei DS9 konnten die Shuttle niedrige Warp-Geschwindigkeiten fliegen. Also die Rio Grande kann, glaube ich, Warp 2 fliegen oder sowas. Und da ist ja dann der Schritt der zur Defiant auch von der Größe her gar nicht mehr so groß. Und die sehen ja auch schon wie Raumschiffe aus. Also die Rio Grande und die Yangtze Kiang, die sehen ja eigentlich schon richtig wie Raumschiffe aus. Aber es stimmt, bei Next Generation waren die Shuttle schon so Impulsantrieb-Gurken, mit dem man halt mal ein paar Meter geflogen ist, ja.
Genau. Und ich fand es immer eigentlich, dass sie in Star Trek Deep Space Nine hießen sie ja Runabouts, was irgendwie, glaube ich, so eine Art Motorsportboot ist oder sowas.
Ah, ich habe es auf Deutsch geschaut, da hießen sie Shuttles.
Gummischwein.
Ja, nee, ein Runabout ist so ein schnelles kleines Motorboot, so wo du mit über den See, völlig übermotorisiertes, schickes Sportboot.
Oder Drogen mit verschifft zwischen
Kuba
und Florida.
Nee, eher so auf dem Gardasee zum schick Eisessen fahren auf der anderen Seeseite und dann wieder voll Polle zurück. Sowas ist ein Runabout.
Ah, okay.
Und das fand ich immer eigenartig, weil in Next Generation heißen die Dinger ja auch im englischen Original Shuttle und da heißen sie dann Runabout. Weil keine Ahnung, das fand ich immer irgendwie seltsam, weil die sahen genauso
aus. Auf Deutsch heißen sie Shuttle.
Ja. Naja, nun. Aber ich gebe dir recht, das hat mich auch in Orville, Stefan, gebe ich dir recht, hat mich auch manchmal gewundert, dass die auch Warp-Geschwindigkeit fliegen können, dass sie damit extrem weit fliegen können und dass sie sich damit auch in Kämpfe begeben. Und in Star Trek waren die schon auch bewaffnet, aber es war halt echt so, da möchtest du nicht drin sitzen, wenn der Raumfight losgeht.
Schon eher die Zielscheiben.
Ja, genau. Und hier, klar, die werden dann irgendwie im Traktorstrahl von einem größeren Schiff mal eben schnell gefangen genommen. Da ähnelt das Star Trek sehr, aber es gab auch Folgen, wo die sich zur Wehr setzen und dann auch erfolgreich. Eigenartig, ja. Vor allem, weil sie ja so wirklich wie so in diesem Kleinbus, so vier Sitzreihen und eine Tür. Mehr ist das ja nicht. Eine Scheibe vorne. Das sind die Star Trek Shuttles, die hatten ja innen drin nochmal einen zweiten Raum und irgendwie so eine Art Cargo Bay oder so, ja. So ein eigenes
kleines Kofferraum. Bei Next Generation auch schon? Next Generation glaube ich nicht, oder?
Ja doch, da ist schon auch eine Tür immer dahinter gewesen. Was dann dahinter ist, weiß ich nicht, ob man das gesehen hat. Aber zumindest gibt es da irgendwie noch so ein Engine Compartment oder sowas irgendwo.
Also aus irgendeiner Generation kann ich mich erinnern, da ging es hinten auf und da war es offen. Also da weiß ich jetzt aber nicht, in welcher Generation es war. Na, egal. Ja, ist halt billig gemacht, gell? Ist halt eine echt billige Kulisse.
Ja, aber dafür ist das CGI, zumindest habe ich das Gefühl, jetzt in Staffel 2 deutlich aufwendiger und der Regisseur ist total verliebt in bewegte Kamera rund um Schiffe. Immer rechts rum schweben, links rum schweben, oben rüber schweben, Kamera unten drunter durchfahren und einen Überschlag machen lassen und Raumschiff oben drüber und also die ganze Zeit, speziell in der zweiten Hälfte der Staffel, habe ich mal angefangen, so richtig darauf zu achten, weil es mir irgendwann mal so aufgestoßen ist, der kann das nicht ruhig halten. Da muss ein Tracking-Shot nach dem anderen her. Also da ist ganz viel Bewegung in der Kamera drin, weil irgendwie scheinbar in der zweiten Staffel, vermute ich, mehr Geld da war oder CGI besser geworden ist fürs gleiche Geld, keine Ahnung.
Jedenfalls, da kann man jetzt ja wohl von ausgehen, dass es zur dritten noch besser wird, oder?
Vermutlich.
Da gehe ich doch von aus, dass da also, Geld ist da.
Ich hatte wirklich das Gefühl, es ist jetzt extremes Verliebtsein in die eigenen Bilder und viel Zeit totschlagen mit dem Zeigen von, guck mal hier, so sieht es von links unten aus und guck mal, wenn wir von da ran schweben und guck mal, wenn wir da auf das Fenster zu und dann da durch und rein und dann, boah, innen drin weiter und also so, guck mal, was ich noch alles animieren kann. Es war so, sah alles aus. Tja.
Ja gut, und wenn es jetzt bei Hulu ist, dann sieht es auch, wird es noch mal viel besser aussehen, bin ich überzeugt von.
Hier kommen immer noch Feuerwehrwagen angefahren, deswegen bin
also,
ich
irgendwas
Schweigser. Ja, und die machen alle bei uns kurz vorm Haus alles aus. Es scheint nicht weit entfernt zu sein, fürchte ich.
Tja, vielleicht werden wir es irgendwann erfahren, was da los war. Oder auch nicht.
Ja.
Da kommt der nächste. Ich höre ihn genau.
Ja, das ist einer nach dem anderen. So, ja, wie hat es euch denn gefallen? So mal abschließend. Oder wir sprechen ja 40 Minuten drüber. Wir schwärmen vom einen Punkt zum nächsten.
Ich fucking liebe es. 10 Punkte. Also das ist einfach so grandios. Es ist so eine gute Mischung, es berührt mich, es ist klug, ironisch gemacht, es ist unheimlich ernsthaft, es ist trotzdem augenzwinkernd, es spielen die in genau der richtigen Dosierung die Helden unserer Star Trek-Kindheit mit. Es ist einfach, ja, und nur weil die Raumschiffe scheiß hässlich sind, kann ich da nicht auch nicht nur einen halben Punkt abziehen. Es ist einfach so eine grandiose Serie geworden. Und ich hoffe, es wird sie noch sehr lang geben und sie wird sich gegen diesen ganzen neumodischen Star Trek-Scheiß durchsetzen. Obwohl Picard fand ich auch nicht so schlecht. Aber selbst Picard im Nachhinein, muss ich sagen, also wenn ich das jetzt gesehen habe, denke ich mir, so kann Star Trek heutzutage aussehen, ja? Das ist, ah! Oh. Ja.
Und ja. Ich bin da bei dir. Also nicht unbedingt jetzt mit PK-Bashing, das fand ich schon auch gut und habe ich gerne geguckt, ja, aber tatsächlich, ich liebe dieses Orville auch sehr und ich will mehr davon. Und ich bin gespannt, wohin das führt, wenn Hulu das jetzt hat und McFarlane vielleicht mehr Geld, mehr Freiheiten, keine Ahnung, es ist jetzt nur Vermutung, dass das gut werden könnte, aber die 2 Staffeln, die er bisher abgeliefert hat, definitiv ein Trend nach oben. Gut, vielleicht gibt es auch einen Knick nach unten und dann wird es in der 4. wieder besser. Mir egal, Hauptsache wir machen da jetzt 6, 7, 8 Staffeln davon. Ja, genau. Und ich will wissen, wie das weitergeht mit Lieutenant Commander Grayson und Captain Ed Mercer und dem ganzen restlichen Haufen auch. Ja, auch 10 Punkte. Voll dabei. Voll gut.
Ich bin sehr froh, dass ihr mir das empfohlen habt. Ich gebe 9,5. Ich bin auch sehr angetan.
What? Nur 9,5?
Ich hätte jetzt gedacht, er sagt 7 und Christoph kippt vom Stuhl.
Nee, 9,5. Ich finde schon, es ist jetzt, mir fehlen da wahrscheinlich die ganzen Tracky. Ich war ja so stolz, dass ich wenigstens diesen einen Arzt erkannt habe. Ich fand es immer sehr schön, wenn ich dort in der Welt sein konnte. Ich muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel die erste Staffel ja aus mir nicht voll nachvollziehbaren Gründen nach ein paar Folgen nicht mehr weitergeschaut habe. Wahrscheinlich, weil ich irgendwas anderes gefunden habe. Wäre mir jetzt auch wieder fast so passiert.
Ja, die ist aber auch alberner als die. Also es ist schon, ich kann das schon verstehen. Die ist noch mehr Star Trek als die erste.
Ja, also es fühlte sich auch so an wie das, was ich von Star Trek kenne. Und das ist halt eher Next Generation, was man halt früher, also was da eben kam. Ich habe das ja nicht nochmal als nachgebinged, wie ihr beide das gemacht habt. Und auch die anderen Sachen habe ich nur so in Ausschnitt, wenn es halt dann mal im Fernsehen kam, zu der Zeit, wo ich den Fernseher anhatte, dann bin ich da schon hängen geblieben, aber jetzt ja nicht nachträglich so extrem. Und ja, also ich fand es auch eine sehr schöne Serie, die ich durchaus empfehlen kann für alle Leute, die auch nur ein bisschen was für Science Fiction übrig haben und ein bisschen über Raumfahrt schauen wollen.
Ja. Das ist deine Chance jetzt quasi eine Star Trek Serie, auch wenn das nicht direkt vorne offiziell draufsteht, von Anfang bis Ende gesehen zu haben. Das wäre dann deine erste, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ja. Ja, Picard.
Und dann.
Picard.
Ah, ja, okay, stimmt. Aber ich meine jetzt, ja, okay. Ja, stimmt. Dann nehme ich das zurück. Genau. Ah, auf jeden Fall dranbleiben. Eine Spezies, die wir noch nicht angesprochen haben, ganz kurz noch, die Krill, wie findet ihr die als Bedrohung cool. Im Hintergrund?
Also die sind natürlich jetzt, ja gut, die sind ja so ein bisschen die Romulaner, gell? Also so eigentlich ernsthaft böse und xenophob, aber dann doch nur so halb ernst zu nehmen. Und dann
ja, und irgendwie mit,
und dann,
mit ihrem,
dann
mit ihrem
man dann doch von ihnen in die Fresse.
Mit ihrem Religionsquatsch halt, sehr
ja,
unterhaltsam.
Sehr lustig. Also ich mochte sie.
Wie heißt deren Gott? Das habe ich schon wieder vergessen.
Weiß ich nicht. Ist ja schon wieder Wochen her bei mir.
Ja, nee, okay. Nee, die find ich die auch schön. Die sind, ja, Romulaner, stimmt, die, auch die Schiffe sehen so ein bisschen so aus, ne?
Ja, ja.
Dass sie nicht grün sind. Na doch, doch, die sind grün.
Oder sind, ja, ja.
Braun ist grün. Ja, ja, genau, braun sind
die. Ja, nicht ganz so grün, ein bisschen gleicher, aber.
Ja.
Ja. Ja. Gut. Bevor wir uns jetzt über grün und blau reden, trinken wir uns auch blau. Okay, ganz schlecht. Endlich ist wieder mal Zeit für die Droge der Wahl.
Ja.
Gentlemen, was trinkt ihr denn?
Ich habe es ja schon angekündigt letzte Woche.
Echt? Ich vergessen. Gut, ich wollte diese Woche mich aber leider hingerichtet. Hergerichtet.
Ich wollte diese Woche wieder Brandy trinken. Den habe ich auch schon wieder hier stehen. Ich werde ihn aber wieder nicht trinken, nehme ich an. Mein Blick fiel dann nämlich noch auf was anderes und mir ist dann eingefallen, dass ich eigentlich gesagt hatte, dass ich das trinken würde. Habt ihr eine Ahnung, was das ist?
Ich hab's vergessen, falls du es letzte Woche angekündigt
hast. Basisspirituose, die mit M anfängt.
Mescal?
Nee, Melissengeist.
Stimmt, das hast du gesagt.
Verdammt. Und ich habe jetzt mal hinten drauf geschaut, habe ein bisschen Schreck gekriegt. Enthält 80 Volumenprozent
Alkohol. Ach hey, das wird ja eine lustige Sendung hier.
So wie Eukalyptusöl, Pfefferminzöl, Zimt. Das war's.
Ist da gar keine. Und das darf man aber trinken, ja, weil Eukalyptusöl zum Beispiel in hohen Dosen auch nicht gut für die Lunge ist.
Soweit nicht anders verordnet, zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Ich nehme doch an, durch Trinken, oder? Nicht durch auf den Bauch nehmen. Kann aber auch sein. Mm-hmm. Nee. Und zur Verbesserung des Wohlbefindens bei Unwohlsein 3-mal täglich eine Dosiereinheit, 5 Milliliter, in Flüssigkeit einnehmen. Ja, in Flüssigkeit ist ja für Anfänger, oder?
Du kannst jetzt 80% kalt rühren oder so. Ja.
Okay.
Hm. Ich gieße jetzt mal in mein Brandyglas. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als 5 Milliliter. Aber
ist das jetzt Klosterfrau Melissengeist oder irgendein anderer?
Nee, das ist Multinorm Melissengeist E. Ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe. Wahrscheinlich bei Lidl mal gekauft.
Das E steht für knallt richtig.
Das E steht wahrscheinlich für Ethanol, aber ich weiß es nicht. Okay. Im Gegensatz zu Melissengeist M, den man nur außerhalb des Körpers anwenden darf.
Okay, Stefan, was gibt's bei dir?
Riecht extrem wenig.
Sag du erstmal, ich muss nochmal hier kurz mich richten.
Ich bin ja gerade schon eingeschlafen gewesen vor der Sendung, weshalb ihr ein bisschen auf mich warten musstet. Und als ich dann wieder rauskam, habe ich einigermaßen hektisch versucht, irgendwas zu finden und Alkohol wollte ich jetzt keinen trinken, und dann penne ich direkt wieder weg. Deshalb ist es Orangina geworden, stand nur so eine halboffene Flasche rum.
Das ist erstaunlich also gut destilliert hier, mein lieber Scholli. Das kann man pur trinken. Krass. Das ist jetzt kein großes Vergnügen, aber...
Im Beipackzettel von Klosterfrau Melissengeist steht zur inneren Anwendung. Und ich glaube, Klosterfrau hat nur irgendwie sowas in den 70ern, 79. Klosterfrau Melissengeist soll auf nüchternen Magen nicht eingenommen werden. Der hohe Alkoholgehalt kann auch bei verdünnter Einnahme auf nüchternen Magen Beschwerden wie Sodbrennen, Magenschmerzen, Übelkeit und Brechreiz hervorrufen.
Das ist ja klar.
Das kann man beipacken.
Ich habe einen Haufen Erbsensuppe vorhin, also ich bin nicht auf nüchternen Magen. Man kann das pur trinken. Es wird einem direkt ein bisschen schlecht, aber ich mache wirklich ein bisschen Wasser rein.
Übelkeit und Brechreiz, auch bei verdünnter Einnahme.
Hast du Eiswürfel wenigstens da oder so, um das mit mal angenehm zu rühren?
Es ist nicht so, dass das so den Hals runterbrennt, dass man es nicht trinken kann. Man kann das durchaus, also ich habe schon 40%iges getrunken, was mehr gebrannt hat im Hals.
Krass.
Ist erstaunlich. Ist wirklich erstaunlich. Wahrscheinlich betäubt es einfach so schnell, dass, aber es riecht noch nicht so wahnsinnig viel. Und warum heißt es Melissengeist? Da steht nichts drauf, dass da Melisse drin ist. Ah, doch, Alant könnte Melisse sein, oder?
Keine Ahnung.
Alant, Angelika, Anis, Eukalyptus, Galgant, Ingwer, Kardamom, und Melisse, doch. Muskat, Nelke, Pfefferminz, Pfeffer, Pomeranze, Wacholder, Zimt. Ja. Schön, also eigentlich ein Gin, wenn man so will. Wacholder drin und Pomeranze, also muss ein Gin sein.
Ja, gut, dann kannst du ja mal, machst du mal ein Gimlet draus.
Das ist die Idee des Tages.
Ich trinke einen Aiinger Bräuweiße Bier. Wir haben eine, ich muss ein bisschen länger ausholen, wir haben letzte Woche eine Mail unseres Hörers Ralf bekommen, der ein bisschen, also der sich inspirieren hat lassen von unserem Negroni Gebrauch in den, wie schreibt er so schön, über Folgen habe ich immer wieder bei der Drogewahl vom Negroni gehört. Ich muss sagen, es hat mir echt messrig gemacht und dann hat er allen Mut zusammengenommen und es probiert und er hat ihn gar nicht geschmeckt. Jetzt wollte ich, habe ich ihm gestern geantwortet und habe mir dabei auch ein, zwei Negronis reingestellt und jetzt möchte ich heute lieber was weniger Alkoholisches trinken und habe mir deswegen Bier genommen. Ja. Wir können ja mal vielleicht ganz kurz darauf eingehen, wie man so einen Negroni noch angenehmer machen kann. Wenn man gerade, ich finde, Negroni ist halt schon kein Einsteiger-Cocktail. Gerade wenn man irgendwie vielleicht,
nee, so gar nicht,
vielleicht nur vom Bier kommt, also nur, klingt so abwertend, nee, wenn man sonst gerne Bier trinkt oder
bewusst abwertend.
Nee, gar nicht. Ich trinke ja selber Bier, nur Bier. Also, egal. Genau, er hat noch geschrieben, dass er ihn mit 4CL Gin, 4CL Campari und 4CL Cinzano Vermouth Rosso gemacht hat. Das ist natürlich ein harter Drink. Mm. Weil.
Ja, und genau. Also, und Cinzano Rosso, das deutet halt irgendwie so ein bisschen darauf hin, dass das jetzt nicht aus der extrem gut sortierten Cocktailbar zu Hause rausgegriffen wurde, sondern so, das ist ja, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber das ist ja ein Supermarkt-Wermut, ne?
Vor allem, es ist schon günstiger Supermarkt-Wermut, als schon.
Genau, aber daraus leite ich jetzt mal die Indikation ab, dass das jetzt nicht irgendwie die Wermutflasche, die man sowieso, wo es die 20. Iteration ist und heute habe ich mal Cinzano im Schrank, sondern der ist wahrscheinlich extra dafür gekauft worden. Und daraus wiederum leite ich ab, dass das jemand ist, der jetzt einsteigt, zum Beispiel mit Wermut-Drinks.
Das könnte natürlich sein. Oder es ist der Cinzano, den man noch im Regal gefunden hat. Vielleicht war der
auch durch. Ja.
Also, ja. Das kann natürlich auch sein. Also, das wäre jetzt.
Vielleicht war der ein halbes Jahr offen oder ein Jahr oder 5 Jahre. Boah. Das ist ja möglich.
Das wäre natürlich, das wäre noch fieser. Dann ist er Kommodenlack. Dann, ja.
Ja, das wäre gut, das wäre die Erklärung, wäre eine Erklärung, warum der Drink total daneben geht.
Dann kann es gar nicht funktionieren, ja. Genau.
Genau, also ich bringe da immer wieder meinen Vergleich mit dunkler Schokolade und holzigen Rotweinen. Das ist nicht das, womit du einsteigst. Wenn du irgendwie als kleines Kind anfängst, Schokolade zu essen, dann isst du nichts mit 80% Kakao.
Ich kenne eine, also, die macht das mit 1,5.
Ja, okay, aber das ist die Ausnahme.
Die isst meine Schokolade immer weg.
Meine Kinder haben gar keine Schokolade.
Durchschnittskind, sag ich mal, ja. Arbeitet sich dahin, gell? Und bei 70-80% Kakao kommst du irgendwann im Erwachsenenalter an. Das ist nichts, wo ein Jugendlicher oder ein kleines Kind jetzt irgendwie das also, haben will, sondern
das
da ist
das auch jetzt noch nicht.
Du vermutest also, dass Ralf gerade 16 geworden ist?
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Vom Alkoholkonsum her.
Das ist dasselbe mit Wein, ja. Wenn du Wein anfängst zu trinken, die meisten, die damit anfangen, sind irgendwie bei einem lieblichen Wein oder sowas. Am Anfang,
ja, auch
als
noch,
Jugendlich.
Scheint ziemlich
als,
jung zu sein, gell? Ich mag noch keine
Siehst aber auch wieder so jung aus heute.
Bin auch noch beim süßen Wein. Also ich scheine auf
Ja gut, aber du trinkst halt ultra rauchige Whiskys. Ich sag ja auch nicht, dass jeder.
Und 80%igen Melissengeist.
Ja, genau. Ich sag ja auch nicht, dass jeder Mensch auf jede dieser Schienen gesetzt und bis zum Ende durchfahren muss. Auf gar keinen Fall. Also diese rauchige Whisky-Schiene, die habe ich mal angefangen und dann bin ich da irgendwo auch stecken geblieben und habe das nicht weitergefahren, dieses Gleis. Und das machen sicherlich viele Leute so und da ist das so ein Spektrum und manche von diesen Gleisen bretterst du bis zum Ende durch und manche von denen, da fängst du irgendwo vorne an und bleibst stecken, ist dir egal, weil da willst du nicht hin. Aber jede von diesen Schienen fährt ins Extreme hinten durch den Prellbock und weiter. Und der Negroni ist halt nicht vorne am Anfang, steht der direkt mitten auf der Cocktail-Plakette drauf, sondern da musst du eine Weile fahren, bis du da hinkommst. Das wollte ich sagen.
Ja, ja, ich weiß noch, als ich meinen ersten Negroni vermutlich auch mit irgendwie einem Cinzano oder so gemacht habe, da habe ich den probiert und dachte mir so, was ist das denn? Was soll das denn? Und habe mich dann halt, also habe dann nochmal einen Schluck probiert und nochmal einen Schluck probiert und irgendwann wurde der für mein Gefühl immer besser. Es kam Schmelzwasser dazu, ich hatte mich an den bitteren Geschmack gewöhnt. Das hat ja auch unser geschätzter Podcast-Kollege Mr. Martini aus den USA immer gesagt, so der erste Schluck ist nur, um deine Taste Buds, deine Geschmacksknospen zu erschrecken. So, der schmeckt gar nicht genau hin, sondern nimm einen Schluck, jetzt passiert ganz viel im Mund und dann nimmst du den nächsten Schluck und probierst nochmal genau, was hast du denn da eigentlich im Mund, nach was schmeckt es denn, was für Aromen kannst du denn da rausprobieren. Ich finde, das ist immer, gerade bei so anstrengenderen Drinks wie Negroni oder die ganze Richtung, durchaus eine gute Möglichkeit, sich da ranzutrinken sozusagen.
Ja, und es gilt noch viel mehr für das Pultrinken einer Spirituose, ne?
Ja, da auch. Ja.
Da ist der erste Schluck, wie Christoph das ja vorhin mit sei. Also wenn manche 40% da brennen so, dass du im ersten Schluck sowieso gar nichts schmeckst, da muss man halt Melissengeist nehmen, wo das nicht so ist. Aber
übrigens jetzt der Melissengeist, jetzt wo ich ihn verdünnt habe, ich denke, der hat jetzt so 30% oder so, riecht er wie Badezusatz.
Echt?
Durch das Eukalyptus wahrscheinlich.
Ah, ist doch auch ganz schön.
Als würde man Badewasser trinken. Super.
Gab's da nicht auch mal irgendein Lied? Mit B, ja. Ich würde dein Badewasser saufen oder so?
Ja, genau. Moses P. und.
Ja. Und ach, hey, wir sind wieder in unserer Jugend.
Ja. Das Problem ist, was ich sehe, wenn man tatsächlich Negroni machen will, also ich würde auch sagen, mach erstmal einen Hunter-Cocktail und oder also erstmal so diese Schiene gesüßte Spirituose. Also
merk dir mal ganz kurz, was du sagen wolltest, da passt nämlich super, ich habe ein bisschen mit ihm hin und her gemeldet. Heute hat er mir dann nochmal geschrieben, habe mittlerweile den Hunter-Cocktail ausprobiert und muss gestehen, ich bin begeistert. Ich kann absolut verstehen, dass Christoph damit etwas übertrieben hat.
Na, also, hier, genau.
Für ihn war es nicht so leicht, Cherry Hearing aufzutreiben. Online, klar, aber er geht lieber persönlich in Geschäfte. Und er empfiehlt, also bei ihm ist es Weiser in Heppenheim. Also falls jemand aus Heppenheim kommt, das sind irgendwie die Jungs, sind auf Whisky spezialisiert, aber sie können ihm bei anderen Sachen auch weiterhelfen. Das ist die Empfehlung von unserem Hörer Ralf. Und weiterhin besondere Grüße an Christoph wegen des Hunter Cocktails.
Ich übrigens, wenn man Cherry Hearing nicht auftreiben kann, jetzt sind wir schon echt fast in der Cockpot-Folge, es sollte einen Podcast geben, in dem wir über sowas reden können.
Das stimmt, das echt.
Wenn man Cherry Hearing nicht hat, ist mir zufällig am Samstag passiert, war ich bei einem guten Freund von uns, der uns auch hört, viele Grüße an dieser Stelle, und der hatte kein Cherry Hearing, glaube ich, habe keins gesehen. Aber er hatte einen Brombeerlikör, Crème de Mûre. Ich dachte mir, ja, dann mache ich den Hunter Cocktail eben mit Brombeerlikör. Und das war sehr fein. Ist ja grundsätzlich einfach diese Kategorie, die wir damals mal gesüßte Spirituose etwas sperrig genannt haben. Kann man mit ganz vielen Spirituosen, mit ganz vielen Süßungen, ja, also wenn man irgendein Likör da hat, zwei Teile Spirituose, ein Teil Likör, das funktioniert sehr häufig. Und wenn man sich dann an irgendwas wie Negroni rantrinken will, dann kann man ja dann anfangen, da noch ein Dash irgendwas Bitteres, von mir aus Campari, reinzumachen. Und dass man so mit der Zeit so dieses bittere Geschmackserlebnis mehr schätzen kann. Mhm. Man ist mir vielleicht beim Negroni und ja, und dann muss man sich noch Gedanken über den Wermut machen, ne? Also das ja. Problem ist halt, dass die guten Wermute erst bei 20 Euro eigentlich anfangen. Will man vielleicht Mace nicht.
Finde ich ja super.
Quinte Mace finde ich auch gut, ja. Das ist ein gutes, 12 guter Kompromiss.
So. Ja. Oh, 10, wenn du gut kaufst. Ich bin schon für 10 im Rewe mitgenommen.
Ich auch. Da kommen natürlich dann die Nerds, die sagen, das ist eigentlich gar kein richtiger Wermut, weil es irgendwie nur zum Teil Wermut ist und zum Teil bitter und so. Deswegen ist er auch noch ein bisschen bitterer, aber ist egal. Der funktioniert im Negroni zum Beispiel sehr gut. Also.
Ja.
Jetzt sind wir echt schon in der Cockpot-Folge.
Jetzt sind wir ganz schön tief eingestiegen. Vielleicht, wir sollten mal wieder eine Sendung. Vielleicht nehmen wir das zum Anlass, doch mal wieder uns zusammen zu telefonieren. Ja, jedenfalls, Ralf, vielen Dank für deine Mail und Hunter Cocktail muss ich jetzt echt mal auf die Liste schreiben.
Mhm. Jetzt vor allen Dingen, wo ich weiß, dass ich dafür meinen Cherry Hearing nicht neu kaufen muss, sondern einfach diesen Brombeerlikör nehmen kann. Ja. Habe ich nämlich auch noch offen hier rumstehen.
Ja, ja, das hat
das super. Das ich sehen dann, ja.
Das bringt uns zu unserem nächsten Thema. Du hast eine
Vergewaltigung.
Oh. Das war jetzt ein bisschen zu fröhlich, finde ich.
Ich wollte auch aufgrund des Tonfalls einfach nur Hooray antworten und dachte mir so, nein, das mache ich lieber nicht.
Du hast Handmaid's Tale 1 bis 3 durchgebinged.
Habe ich massiv durchgebinged, ja.
Genommen. Wie, also egal.
Kann man nicht anders sagen.
Ja. Möchtest du kurz in wenigen, ich habe ja immerhin mal 2 Folgen geguckt. Aber da reden wir gleich drüber.
Hast du mal einen Eindruck? Ja, Handmaid's Tale habe ich lange Zeit vor mir hergeschoben, beziehungsweise nicht geschaut, weil ich eine völlig falsche Vorstellung davon hatte, was das ist, weil ich diese Kostüme gesehen habe, diese bisschen altmodischen, und habe das einfach für in so ein Kostümschinken gehalten, was es nicht ist.
Gar nicht.
Es ist eine nahe Zukunftsdystopie, eine amerikanische. Es handelt von einem Amerika nach einer Revolution, das ja zerfallen ist von einem Rumpf Amerika, und diese Revolution wurde durchgeführt von ultra fundamentalistischen Christen, die jetzt praktisch einen neuen Staat Gilead gegründet haben. Der ein krasses Patriarchat ist, also Frauen haben überhaupt keine Rechte mehr. Also Frauen dürfen nicht mehr lesen und so, ne? Also so ganz krass.
Boah, krass.
Und das Problem, was diese Zeit hat, ist ein Fruchtbarkeitsproblem. Also es kommen zu wenig Kinder auf die Welt, also die ganze Welt hat dieses Problem. Und Gilead löst das so, dass wenn sie herausfinden bei Frauen, dass die fruchtbar sind, oder wenn sie es wissen, dass die eben noch aus der Zeit davor eben schon Kinder hatten, dann werden die versklavt und zum sogenannten Mägden gemacht und müssen dann, diese Mägde müssen in Haushalten von verdienten Männern oder Familienoberhäupten oder naja, Familien sind es ja noch nicht, also das sind Paare immer, ein Mann mit seiner Gattin, und diese Mägde müssen dann in diesem Haus dienen und werden eben einmal im Monat in so einer, ja, die nennt es Zeremonie, aber es ist im Endeffekt einfach eine Vergewaltigung, werden in so einer Zeremonie von dem Oberhaupt des Hauses eben vergewaltigt, um eben mit dem Ziel befruchtet zu werden und eben ein Kind auszutragen, was dann sie abgeben muss an die, also an die Hausherrin und ihren Mann, gell? Also die sind also Leihmütter, erzwungene Leihmütter, aber eben in Sklavenhaltung. Es gibt nur noch ganz wenige soziale Kasten. Es gibt im Endeffekt einmal diese Commander mit ihren Gattinnen. Die Gattinnen haben eben auch ganz wenig Rechte, nur wie gesagt, dürfen zum Beispiel eben nicht lesen und sich nicht äußern, weiß der Teufel was. Es herrscht ein Recht, was einerseits einfach ein ganz totalitäres Patriarchat ist und auf der anderen Seite eben immer von der Bibel, eben vom Alten Testament, Cherry-Picking-mäßig sich da eben bedient in der Rechtsprechung. Ist im Endeffekt ist immer ganz drakonisch, es geht immer um ganz drakonische Strafen, es werden immer Finger und Hände abgehackt und Augen ausgestochen und Leute erhängt und von Hunden zerrissen und je nachdem, was halt in der Bibel gerade steht für das Vergehen. Es ist genau totgeschlagen, gesteinigt. Also alles dabei. Das Ganze, ach genau, die verschiedenen Kassen noch, dann gibt's so Dienerinnen.
Warum guckt man das? Das ist doch super unerfreulich bisher. Alles was du gesagt hast, ist doch absolut furchtbar.
Ja, genau. Und dann, lass mich kurz noch sein, ja, das ist halt vollkommen richtig. Und dann gibt es halt Kanada, wo die Gesellschaft ist so, wie wir die kennen. Also es ist im Endeffekt da, ja, die sind halt so das Nachbarland, wo das noch so ist wie früher und wo man eben hinflüchtet, möglichst. Aber das ist wahnsinnig schwierig, dahin zu flüchten. Warum guckt man das? Es ist unheimlich gut gemacht. Es sieht wahnsinnig gut aus. Es ist Es zieht einen sehr rein. Es ist, es geht einem einfach nahe. Es ist bedrückend, es geht einem nahe. Es ist gerade am Anfang unheimlich gut gemacht. Gerade diese, es wird so in Rückblicken dann auch erzählt, wie so der Wandel war, wie diese Gesellschaft gekippt ist und so. Das ist eine Szene, wo so das erste Massaker geschieht, mit so einer wunderbaren Musik unterlegt. Ich kann mich jetzt so eine 80er Jahre, so eine ganz sanfte 80er Jahre Musik, so ein Klassiker, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Eben, und dann eben so ein Tiananmen-Massaker, gell? Verbunden mit einer krassen Frauenfeindlichkeit, krassen Menschenfeindlichkeit eigentlich. Ja, es ist halt so eine berührende Dystopie. Wie wäre das, wenn man manche Tendenzen in der amerikanischen Gesellschaft weiterdenken würde? Ja, das ist eben diese so eine bigotte, patriarchale, christliche Denkweise. Das ist halt,
konsequent
wenn man das ganz zu Ende denkt.
Ja.
Genau, wenn man das ganz zu Ende denkt, ist es halt, endet es halt, da sind wir wieder in der Sklaverei, gell? Das ist so, ja, also, mir wurde die Serie empfohlen, ans Herz gelegt, von einem Hörer und Freund von uns, nachdem ich über diese Nazi-Serie gesprochen habe, Man in the High Castle.
Ja.
Und ja, die handelt davon, wie ist das, oder wie wäre das, wenn die Nazis gewonnen hätten? Ja, das ist ja noch sehr, das ist noch zurückliegend. Ist im Endeffekt, ja, man kann sagen, das haben wir natürlich nicht überstanden, aber eigentlich so genau diesen Plot haben wir überstanden. Ja? Die Nazis haben nicht gewonnen damals. Und das hier jetzt ist so, okay, wir haben jetzt Tendenzen, die jetzt gerade sind. Wie ist es, wenn wir die zu Ende denken? Und das ist natürlich in gewisser Weise noch viel erschreckender, gell?
Ja.
Auch wenn es zum Teil so überspitzt ist, dass man sagen kann, ja, okay, es ist so wahrscheinlich ist das jetzt nicht, dass das so kommen würde, gell? Das ist sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Also, die macht natürlich keinen Spaß, die Serie, keine Frage.
Ich habe mich ja, also du hast mir empfohlen, ich habe, glaube ich, viermal irgendwie die ersten 3 Minuten geguckt, die mich so abgeschreckt haben, dass ich immer wieder ausgemacht habe, oh nee, jetzt habe ich keine Lust, nee, jetzt, das, ich möchte das jetzt nicht. Wieder ausgemacht und jetzt habe ich irgendwie, die letzten Tage habe ich wenigstens mal 2 Folgen geschaut. Ja, es ist total unangenehm. Ja, es ist fürchterlich, aber es ist auch auf eine Art, unangenehme Art aufregend, diese Dystopie sich anzuschauen und was die Filmemacher da in der letzten Konsequenz daraus machen. Das, also das hat mich sehr beeindruckt. Was mich dann aber abgeschreckt hat und abschrecken wird, es weiter zu gucken, ist die Hauptdarstellerin. Das ist die Elizabeth Moss, die unter anderem Mad Men gespielt hat, die einfach auch in Mad Men schon, also gefühlt immer falsche Entscheidungen macht, immer irgendwie an der falschen Stelle nervt oder genervt ist. Ist natürlich die Rolle, da kann sie nicht viel für, aber also ich habe, also wenn ich die sehe, habe ich schon keine Lust mehr weiter zu gucken.
Doch, da kann sie schon was für, sie ist nämlich auch Produzentin.
Ach so, ja, dann.
Also, ja, ich finde, dass sie nicht so falsche Entscheidungen trifft. Da finde ich gar nicht, also jedenfalls am Anfang nicht, finde ich, geht.
Aber waren jetzt irgendwie so 1-2 Stellen, wo sie halt so, oh Mädchen, da hättest du jetzt auch einfach dich mal irgendwie mitmachen oder so, dann fällst du nicht auf und kriegst wieder was ab. Also, ja.
Ja, gut, die Frage ist, und das stellt sich natürlich diese Serie immer, inwieweit kannst du bei so einem System mitmachen, ohne dich selbst nicht zu verlieren, ja? Und du musst halt zum Teil auch riskierend dann eben auf die Fresse zu kriegen oder eben auch vielleicht drauf zu gehen, so aufbegehren, um dich nicht so oft zu verleugnen, dass du dann eben so automatisch so Dinge plötzlich mitmachst und uns dann für dich normal wird und
ja,
also insofern finde ich das schon plausibel, dass sie da so aufbegehrt immer noch, obwohl es natürlich schon, also ich finde in der zweiten Staffel wird das störender. Die zweite Staffel ist für mich fand ich nicht gut. Fand es eigentlich ziemlich langweilig zum Teil. Denn sie macht, also sie setzt halt keine Schippe drauf gegenüber der ersten. sondern flacht eher ab. Das Problem ist, sie ist da schwanger und dadurch relativ unantastbar. Ja, also sie, man weiß eben, okay, die ist super wertvoll für die, weil halt Schwangerschaft das Wertvollste überhaupt ist. Das heißt, wir wissen halt, dass der jetzt nichts passieren kann. Ja, die kann nicht mal gefoltert werden im Endeffekt. Geschweige denn umgebracht werden. In der ersten und in der dritten Staffel war ich mir da nicht so sicher. Ich habe gedacht, naja, diese Serie, ich meine, die bauen ja auch andere, übrigens Alexis Bledel aus Gilmore Girls, zum ersten Mal hat die mir gefallen in der Rolle. Das, Gilmore Girls fand ich die immer schrecklich. Hier fand ich sie wirklich gut. Also die bauen schon Nebencharaktere auf, wo man denkt, okay, das könnte auch in der zweiten Staffel mit der weitergehen, ne? oder mit einer anderen. Also da hatte ich schon in der ersten und auch in der dritten Staffel war ich mir immer nicht so sicher, ob die das überlebt. In der zweiten, da ist sie schwanger und da ist sie unantastbar im Endeffekt und macht auch, was sie will. Und zum Teil waren es da auch so Storylines, wo ich mir dachte, so, okay, jetzt muss ich dir ewig beim Gebären zuschauen. Also da habe ich nicht viel Bock drauf, ganz ehrlich. Ich meine, ich habe schon eine Geburt gesehen. Das ist spannend, wenn man selber irgendwie beteiligt ist, aber also im Fernsehen brauche ich mir keine Geburt stundenlang anschauen.
Also war sie dann wenigstens realistisch? Unmöglich. Normalerweise sind Geburten im Fernsehen ja immer falsch.
Ja, was heißt realistisch? Nee, natürlich nicht. Also
gut, noch schlimmer dann.
Noch schlimmer. Ich muss sagen, Geburten von anderen, die auch gezeigt wurden, waren eigentlich noch schlimmer, aber da war es dann schon wieder stimmig, weil die das dann halt auch so zu so einer Zeremonie gemacht haben, die grandios albern und lächerlich war, aber dadurch dann halt auch bedrohlich und furchterregend. Also das ist ja das Absurde, dass je lächerlicher das ist, was du da siehst, desto mehr macht es einem eigentlich Angst. Und man denkt so, boah, scheiße, wenn die das mit so einem Ernst durchführen und eben mit so einem Ernst, dass du halt umgebracht wirst, wenn du es nicht ernst nimmst, dann ist es halt wirklich ernst. Also, ja, was übrigens, was noch die Hauptdarstellerin angeht, was ich auch strange finde, ich habe dann auch ein bisschen darüber gelesen und bin da jetzt nicht schlauer als vorher, die ist ja bei Scientology, gell? Ist ja bekennende Scientologin. Ja, was es halt irgendwie schon auf eine Weise ironisch macht, weil es geht halt um eine totalitäre Gesellschaft, so wie Scientology das eben auch propagiert. Und als man sie darauf angesprochen hat, hat sie dann so gesagt, ja, nee, es geht ja um Religionsfreiheit hier und Scientology ist ja für Religionsfreiheit, aber in Wirklichkeit ist Scientology halt, benutzt die Religionsfreiheit nur, um ihr totalitäres Gedankensystem in die Gesellschaft zu infiltrieren. Also es ist halt total lächerlich. Scientology ist ja nicht wirklich für Religionsfreiheit. Finde ich, find ich sehr seltsam. Ist
das ein Steuertrick von denen so auch gewesen?
Ja, das auch. Das kommt auch dazu. Ich habe jetzt eine andere Serie geschaut, über die wir nächste Woche sprechen werden. Und da ist lustigerweise, schauen die in dieser Serie auch Handmaid's Tale und thematisieren auch genau das, so dieses, dass das irgendwie seltsam ist mit dieser Scientologin, die offensichtlich gar nicht kapiert, was sie da spielt. Also, ja. Komisch. Die dritte Staffel übrigens war wieder viel besser als die zweite, fand ich. Okay. Die eskaliert wieder viel stärker. Es wird dann die Hauptstadt, also Washington, gezeigt, wo es nochmal eine Nummer krasser zugeht. Und auch, also sie kommt in ein neues Haus, weil sie hat ja geboren, heißt es so? Geboren? Ich weiß nicht. Heißt es so? Sie hat geboren? Ich weiß nicht.
Das klingt komisch. Cool.
Die Gebar, genau. In der
Zeit. Das ist eine andere Zeit. Das ist ja, es muss ja auch in der.
Genau.
Weggehen,
und
oder?
Na ja, gut. Deswegen kommt sie dann eben in ein neues Haus und das gibt der ganzen Serie halt wieder ein bisschen Schwung und ein bisschen was Neues und ja, deswegen die dritte Staffel hat mir gut gefallen und macht auch Spaß auf eine oder macht auch spannend auf eine vierte, ob es überhaupt eine vierte gibt. Ich weiß es nicht. Also ich glaube bisher nicht, aber ob es die geben kann, weil es passiert echt viel gegen Ende. Also man könnte es auch so stehen lassen, aber
okay.
Ja. Mal gucken. Ja. Also ich muss sagen, und sieht toll aus und berührt. Also ist schon eine krasse Serie. Wirklich krass.
Ist krass. Ich werde es nicht weiter gucken, weil ich einfach die Tussi nicht ertrage. Entschuldigung, aber oh nee. Nervt mich dann doch zu sehr.
Ja.
Ja, aber
ja, das wird nicht besser, das wird eher schlimmer.
Ja, und dann brauche ich mir das echt nicht zu geben.
Dieser Staat heißt Gilead, ja.
Mhm. Genau, das ist auch so ein altchristliches.
Ja, und der Name dieser Pharmafirma, die Remdesivir herstellt, ist also irgendwie.
Wirklich?
Hat einen gewissen.
Ja. Was für ein Ding?
Remdesivir. Dieses Ebola-Mittel, was jetzt gerade untersucht wird, ob es auch gegen SARS-CoV-2 hilft.
Wow. Und das heißt auch Gilead.
Die Firma, ja, das ist, ja, ja, Donald Rumsfeld war mal Aufsichtsratsvorsitzender oder Mitglied zumindest. So, also die ist eine Firma mit bewegter Geschichte. und die haben
auch, die heißt nicht so ähnlich, sondern die heißt Gilead.
Die heißt Gilead Science irgendwas, bla, so weiß ich jetzt nicht genau. Hat da irgendein Wort dahinter.
Das ist ein bisschen lustig.
Ja. Das wusste ich nicht. Ja. Oh, es ist gruselig.
Ich habe jetzt kurz das Zwischenstand zu den ganzen Lösch- oder Blaulichtfahrzeugen, die hier vorbeigefahren sind. Angeblich würde die Tankstelle an der Autobahn brennen hier.
Boah, scheiße. Oh.
Ja.
Bietet sich aber an. Ich fahre morgen eh in die Richtung. Das könnte ich direkt den Ölschaden begutachten. Ich bin morgen in Dreieich. Das würde gut passen.
Ja, kannst auch mal vorbeikommen.
Werde ich mich direkt mal andienen.
Ja, kannst du mal gucken, ob du da noch... vielleicht brennt da auch nur ein LKW an der... Also ich weiß nicht, irgendwie...
Ja, trotzdem, Ölschaden hast du dann immer... Was ist denn das für eine Tankstelle?
Esso.
Esso ist es Hess Oil?
Ich habe keine Ahnung.
Mal gucken.
Ja, jedenfalls... Gucken.
Vielleicht fahre ich morgen zu euch.
Ja, jemand aus der Familie hat das irgendwie vom Zimmer aus sehen können. Und es fahren immer noch Fahrzeuge dahin, also... Oder hier in der Gegend rum. Aber das ist zum Glück, das ist irgendwie 2,5 Kilometer ungefähr weg. Das geht. Aber es liegt direkt an meiner Joggingstrecke. Das ist krass. Also, boah.
So ist Exxon. Naja. Hm.
So.
Ja, also schauen. Also das ist, ich verstehe jetzt, warum das so gehypt wurde. Und es verdient einen besseren Platz in unserer. Es wurde, glaube ich, in Amerika sehr viel geschaut und wurde in Deutschland ist irgendwie durchgefallen. Ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen.
Okay.
Hat es keinen vernünftigen Streamingdienst bekommen und ist erst ganz spät bei Amazon gelandet.
Ach so.
Ja.
Die Gerüchte ändern sich. Oder es brennen Heuballen im Feld. Das wäre nicht das erste Mal. Das passiert ungefähr alle 6 Wochen oder so. Und dann fahren die hier auch immer vorbei, weil sie von hier aus dann ins Feld abbiegen. Gut, bleiben wir unangenehm. Du hast 365 Tage oder auf Polnisch 365
Dni
geschaut. Das wird gerade auf Netflix gefühlt jedem reingedrückt. Also ich hatte es jedenfalls, haben sie versucht, dass ich das gucke.
Ja, und es gibt einen nicht unerheblichen Shitstorm deswegen schon seit Wochen. Okay. Und ich verstehe auch warum. Also zur Story erstmal. Es handelt von einer Frau, einer Polin, die von einem italienischen Mafiosi entführt wird, weil er, keine Ahnung, er hat sich irgendwie Jahre vorher in sie verguckt und oder träumt immer von ihr oder ist keine Ahnung, ist völlig egal. Ja, also er entführt sie und er macht ihr gleich eine Ansage und sagt, also ich werde dich 365 Tage werde ich dich nicht gehen lassen und danach wirst du dich entweder in mich verliebt haben oder du darfst gehen.
Also das ist so gestört.
Genau. Und er macht auch sehr klar, also der Film macht auch sehr klar, dass er, und sagt da auch, dass er so ein Typ ist, der sich einfach alles nimmt, ja, und nicht lang fragt. Also es beginnt gleich mit so einer erzwungenen Blowjob-Geschichte im Flugzeug. Also nicht bei ihr jetzt, sondern mit einer seiner Angestellten oder seiner, wie auch immer, ja, Sklavin im Endeffekt. Und die Polin wird dann nicht vergewaltigt von ihm, sondern aber schon, also sexuelle Gewalt ist da schon durchaus im Spiel, also und zwar auch in einer lächerlichen Weise, muss man sagen. Also er sagt ihr halt, dass er, wie hieß es, er wird nie, ihr nie etwas tun, was sie nicht möchte. Und während er ihr das sagt, hat er halt sein Knie zwischen ihren Beinen, also drückt es halt massiv sexualisiert zwischen ihre Beine. Und auch oben macht er irgendwas. Ich weiß nicht, ob er ihr an die Brust fasst. Ich glaube, er fasst, oder er umpackt ihre Brust, während er das sagt. Es ist wirklich grotesk, dass er genau das in diesem Moment sagt. Also dieser Film, jedenfalls am Anfang, strotzt nur so vor völlig übertrieben toxischer Männlichkeit, voll von sexuellen Übergriffen. Und Klischees, auch nationalistischen Klischees, ja, also er ist halt so der Klischee, ja, oder italienisches Sextier, ja, also es ist wirklich lächerlich. Und es ist unheimlich trashig, also diese Mafia-Geschichten, es geht mit so einer Mafia-Szene los, ist so absurd trashig, dass man denkt am Anfang so, ja, okay, also das ist alles so wenig ernst zu nehmen, das ist halt nur lächerlich und wird halt so ein Trash-Dings. Ich meine, als dann diese ganze sexuelle Gewalt reinkommt, da ist es dann nicht mehr so lustig, gell? Also da hat man schon so ein Kloß, man denkt mir so, ey Leute, habt ihr das mal hinterher angeguckt? Habt ihr euch mal irgendwelche Gedanken dazu gemacht? Wie kann denn das passieren? Dass man das so sendet, ja? Und dann dreht dieser Film irgendwann in einer völlig absurden Weise.
Okay.
Und zwar sie hat halt, sie hat nicht nur so ein bisschen Stockholm-Syndrom, ne?
Ach, hey.
Sie ist halt die ganze Zeit, also er geht immer mit ihr shoppen, ja, es geht dauernd um Shopping, ja, sie wird halt dauernd noch Enkelkleidet, sie kriegt dauernd irgendwelche tollen Kleider und so und natürlich auch irgendwie so Reizwäsche und sowas, gell? Und das Absurde ist halt, dass sie ihn halt dauernd scharf macht, ja? Also sie baggert ihn halt dauernd an, macht ihn dauernd an und lässt ihn dann so am langen Arm verhungern, ja? Nicht so klug von einem, der in der ersten Szene klar gemacht hat, dass er ein Typ ist, der sich alles nimmt, ja? Vor allem Sex.
Ja.
Und ist auch nicht so wahrscheinlich bei einer Frau, der gerade gesagt wird, du wirst jetzt ein Jahr eingesperrt, ja? Und mal gucken, vielleicht vergewaltige ich dich, vielleicht aber auch nicht. Ja?
Mhm.
Also, das ist ja so, ja, okay. Aber auch da folgt sie natürlich so einem Klischee, gell? Ich meine, also ich habe ja schon mit einigen Polinnen auch zusammengelebt und die haben auch schon so ein ähnliches Klischee zum Teil auch gelebt, gell? Also das scheint irgendwie so ein nationales Ding zu sein, so ein Selbstverständnis zu sein, weil dieser Film spielt halt mit nationalen Klischees auch, sowohl bei dem Italiener als auch bei der Polin. Sagt sie auch, gell? So.
Das kommt mir die ganze Zeit schon so vor, als ob das wäre so eine klischee-überdrehte Version von
völlig,
wir machen mal 50 Shades of Polen und wir drehen alles auf 11
Ja, nur weil das halt bei 50 Shades of Grey sie das selber wählt. Die geht dahin, um ausgepeitscht zu werden.
Ja, klar. Ich sage ja nur, man macht und jetzt das noch extremer und dreht es noch weiter. Ja, genau.
Genau. Und sie hat halt immer, sie guckt, ach ja, genau, noch was ich vergessen habe. Sie sieht halt original aus wie Lena Meyer-Landrut. Nur halt auf Lüstern, ja. Also, aber sie ist wirklich diesen Lookalike von Lena Meyer-Landrut. Also, völlig absurd. Was es für uns Deutsche natürlich noch seltsamer macht, das anzuschauen. Ja, und dann baggert die den ganze Zeit an. Immer mit so einem krassen Schlafzimmerblick. Und trägt dann halt, weißt du, er kauft ihr irgendwie so Reizwäsche und sie sagt, die wirst du aber nie sehen, so ungefähr, oder keine Ahnung. Schnitt zum Abendessen. Sie hat diese Reizwäsche an und irgendwas ganz tief ausgeschnitten ist, damit man es auch hier sehen kann. Und man auch denkt so, ey, ernsthaft?
Okay.
Ist eine Gefangene. So, und dann verfällt sie ihm natürlich, ja. Sie merkt, dass sie ihn total liebt und so, ja. Und dann wird das Ganze einfach zu einem Softporno und zwar zu einem recht potenten.
Was?
Und ich finde auch recht gut anzuschauen. Also ich finde dann, und dann ist es ja alles einvernehmlich, gell? Sie ist dann so, ja, hallo, ich bin jetzt die Mafiosi-Braut. Also die fahren dann sogar nach Polen, besuchen ihre Eltern und so, ja. Und dann ist so, ja, okay, dann ist es eher so eine bisschen Romeo und Julia-Geschichte, gell? Weil eigentlich die Mafiosi-Geschichte, die Mafiosi-Familie das nicht akzeptieren kann, dann eine Polin dann als Frau von ihm, bla bla bla, und da wird wahnsinnig viel gevögelt auf dem Boot und hier und da und in der Dusche, und also es ist dann wirklich ein krasser Softporno, manchmal mit Tendenz, und ich so, Moment mal, habe ich da etwas gesehen? Ist es überhaupt noch ein Softporno? Ah, bin mir gerade gar nicht so sicher.
Ja. Gott.
Heftig. Und ja, sehr schöne Körper und sehr gut, sieht alles sehr gut aus und also das ist gut gemacht, kann man nichts sagen, aber mit dieser Rahmenhandlung, echt jetzt?
Das hätten wir auch billiger haben können, also.
Ja, und das Ende ist absurd übers Bein gebrochen, also übers Knie gebrochen, also völlig bescheuert.
Musst du nach der Sendung erzählen, ich guck, ich kann es nicht gucken.
Nee, das nicht. Und was auch dann irgendwann klar wird, also was sie irgendwann sagt, ist, das Ganze spielt nur 2 Monate. Ich dachte so, gegen Ende ist ja, also da wären irgendwie Schnitte drin. Also sind natürlich Schnitte drin. Und ich dachte halt, dass sie dann irgendwie nach einem Jahr überzeugt ist. Nee, noch 2 Monate. Ja, okay, komm. 6 Wochen hast du mich jetzt gefangen gehalten und ein bisschen gedemütigt und jetzt bin ich dir verfallen. Absurd. Völlig absurd.
Hm. Okay, also entweder ist es so aus der Schiene, wir machen 365 Shades of Polen Sex oder und überdrehen diese Dings oder es kommt aus der anderen Schiene, es sind so Leute, die normalerweise Pornos machen und sich denken, lass mal eine Geschichte schreiben.
Lass mal also ernsthaft verkaufen.
Der berühmt-berüchtigte also ernsthafte Porno mit einer Story.
Also die Rahmenhandlung, auch selbst die erste Szene mit diese Gangstergeschichte, die wirkt wie aus einem Porno. Also das sind Pornodialoge, die da geführt werden. Die sind komplett leer, komplett lächerlich, mit schlechten Schauspielern. Also ich glaube, das letzte ist der Fall. Also
hast du mal geguckt? Vielleicht gibt es auch eine Hardcore-Version von.
Nee, habe ich nicht.
Also kann ja sein, aber irgendwie zweimal oder so, weißt du, mit 2 Kameras. Eine, wo man was sieht, Ahnung. Und eine, wo man nichts sieht.
Kann ich sein. Schön, wie also du,
man sieht
wie,
genug.
Wie Christoph jetzt auch durch diese Besprechung hast du dich jetzt auch selbst gedatet, wenn man, also dein Alter zur Schau gestellt, weil du das Wort Reizwäsche, das habe ich glaube ich seit 15 Jahren nicht mehr gehört.
Wie sagt man denn heute?
Sehr schön, das weiß ich nicht. Man liest in so Läden immer nur, dann ist es ein Lingerie-Store oder so. Aber ja, das Wort Reizwäsche war so eine Otto-Katalog-Nummer. So.
Ja, stimmt. Hast du recht, ja.
Oder in der Bravo.
Ach ja. Hm. Also die hätten halt diesen sexuellen Gewaltteil, da hätten sie halt irgendwas anderes. Ich weiß schon, die wollten es irgendwie, das wäre total langweilig gewesen, Polin fährt nach Italien, verliebt sich in Italiener und sie treiben es auf einem Boot und in der Dusche und hier und da, ja. Wäre jetzt okay, dann wäre es halt einfach nur uns auf Porno gewesen, aber das wäre halt irgendwie runder gewesen, ja. Warum muss da dieses sexuelle Gewaltding unbedingt mit rein, ja? Und zwar massive sexuelle Gewalt. Was soll denn? Also sie wird nicht vergewaltigt, aber hart dran. Also ich weiß nicht, was das soll.
Warum genau hast du das angeklickt?
Ach genau, eine Szene will ich noch erzählen. Er bindet sie mit Handschellen an ein Bett auf den Rücken. Und man sich denkt so, okay, was kommt jetzt? Auch so mit einer Teleskopstange zwischen Beinen, ja. Also wenn sie die Beine bewegt, dann werden die immer weiter auseinander gespreizt. So, wo ich mir denke, okay, jetzt wird er sie wohl vergewaltigen. Ja, nee. Er ruft dann eine andere rein und vergewaltigt die.
Was?
Ja, also was heißt vergewaltigt? Die kommt, also ruft sie herein und nötigt sie zum Oralverkehr. Der ganz offensichtlich eben, wo es nur darum geht, für ihn eben abzuspritzen. Also das hat keinerlei Romantik, ja. Und das Lustige ist halt, dass er zu ihr vorher noch sagt so, damit du siehst, was du verpasst. Wo ich mir denke so, okay, sie ist bestimmt total neidisch. Was soll das?
Oh Mann.
Ja, warum ich das schaue? Es wurde mir, so wie dem Stefan ja glaube ich auch, massiv angepriesen. Und ich bin durch Zufall, bin ich über diesen Shitstorm in meiner Timeline gestolpert. Und deswegen war ich schon irgendwie angefixt und hat mich jetzt interessiert, ob es einfach nur Überreaktion ist von meiner Filterblase oder ob es, ja, was halt dahinter steckt. Okay. Und ja, ich verstehe die Kritik der Filterblase. Ich verstehe nicht, warum dieser Film das unbedingt einbauen muss. Das hätten sie genauso gut durch irgendwas anderes, ein bisschen Klügeres ersetzen können. Oder was Dümmeres ersetzen. Dann wäre es halt einfach ein Softporno gewesen. Das hätte auch irgendwie funktioniert. Also Weiß nicht, was das soll. Aber das, also das muss man auf keinen Fall schauen. Das ist echt richtiger Trash. Also wenn man das schauen will, dann bitte so auf Minute 45 vor Ende, also 45 Minuten vor Ende. Ich glaube, da geht der Sex auf dem Boot los. Und dann, glaube ich, noch mal bei einer halben Stunde vor Ende oder so. Das sind so die Bereiche, die man sich anschauen kann. Weil es sind halt Softporno-Bereiche. Und den Rest kannst du vergessen. Das ist einfach Trash.
Okay. Also keine Empfehlung für 350.
Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Schrott.
Raus damit.
Hätten wir das. Gut. Aus. Vorbei.
So,
haben wir noch was? Die guten Pornos mit Handlung. Woanders gucken.
Genau.
Ja, das machen wir in unserem Porncast. Der Porno-Podcast.
Du meinst der Cockpot?
Ja. Bob, du wolltest noch ein Thema ansprechen.
Das ist echt eine super Idee. Hier, wir machen zwei Podcasts. Einen ist der Cockpot. Das ist das, wo wir über Cocktails reden. Und dann machen wir Cock-Pot. Und das ist das, wo wir über Pornos reden. Selben Leute. Fast der gleiche Name. Ist das gut?
Genau. Müssen wir noch irgendwie am Logo arbeiten, dass das Logo auch so ähnlich aussieht, bis auf so einen kleinen Strich irgendwo in der Mitte.
Also ja, super. Ja, okay.
Und dann dauernd diese Verwechslung. Ach, ich bin in der anderen Sendung, Entschuldigung. Ich habe wieder irgendwas reingebracht, was da nicht hingehört.
Das Podcast-Universum wächst. Sehr gut.
Mischt sich immer der Alkohol in die Porno-Podcast ein. Da muss man aber Sachen gucken, die könnten sehr unerfreulich werden.
Oh ja, oh Gott.
Wenn man da mal in die falschen Kategorien klickt, da kann man ja ganz schnell links falsch abbiegen und in so ein Loch reinfallen.
Ich glaube, ich war in meinem Leben vielleicht zweimal in so eine Videothek. Das ist wirklich, also das ist verstörend tatsächlich. Es gibt ja heutzutage nicht mehr so Videotheken. Aber da früher ist man da wie in so einer Bibliothek eben rumgelaufen und lief plötzlich zwischen Bildern, die man gar nicht sehen wollte. Oh. Ja. Naja.
Ja, ich wollte nur noch mal das Thema Hühner auf die Liste heben, weil ich heute Morgen habe ich eine alte Sneakpot-Folge gehört, ich glaube 600 irgendwas in den 20er, so die ist glaube ich aus dem März ungefähr gewesen, vielleicht April, weiß ich nicht mehr genau. Und da habe ich dich irgendwann gefragt, wie das mit deinem Hühnerstall, du hast diese Deep-Litter-Sache erklärt und dass du da gerade am Mauern und am Löcherbuddeln bist und so weiter. Und dann hast du die steile These aufgestellt, dass du Mitte Mai deine Hühner am Start hättest, Mitte, Ende Mai. Und da muss ich ein bisschen schmunzeln und deshalb wollte ich dich fragen, ob du
jetzt die Hühner hinkriegen, denke ich.
Ja.
Nee, da ist mir tatsächlich Corona ein bisschen dazwischen gekommen, weil es gibt so Projekte.
Das war ja damals auch schon.
Ja, ich weiß. Es gibt so Projekte, da, die schaffe ich nur, wenn ich meinen Schwibschwager zu Hilfe habe. Und so auch das mit dem Hühnerstall. Also er ist gemauert und es geht jetzt darum, den Holzaufbau zu bauen. Und da brauche ich aber meinen Schwibschwager für. Und der kommt einen Freitag. Das heißt, es geht jetzt in Kürze weiter. Das heißt, die Hühner ziehen wahrscheinlich. Ach, ich mache jetzt keine Vorhersagen
mehr. Schade.
Aber was ist denn mit deinem Hochbeet eigentlich, Bob?
Du, das
was
ist
für Pflanzen herrlich. Stehen denn da schon drin?
Möhren, essbare Blumen.
Ah.
Und,
essbare Blumen? Was denn für essbare Blumen?
Ich weiß nicht, ich glaube, so eine Mischungstüte gewesen. So Samen essbar, Blumen essbar. So, weiß nicht genau, wie die heißen. Könnte man wahrscheinlich nachlesen, wenn man das Tütchen. Ja, so genau. Und die Möhren machen jetzt oben schon so, da ist schon so Grünzeug dran, dass man ahnen kann, dass da unten wahrscheinlich noch eine Möhre irgendwo ist. Wie groß die ist, weiß ich nicht. Wir haben noch keine rausgeholt. Und hinten wächst noch irgendwas anderes, habe ich vergessen. Irgendein Kräuterkrams.
Ah, okay. Ich dachte, ich hätte jetzt eine Retourkutsche, die ich direkt. Es bestand ja die Möglichkeit, dass du da ähnlich stagnieren würdest, wie ich mit meinem Hühnerstall. Aber
nee, habe ich eine ganze Weile, aber ich habe tatsächlich zwischendurch noch Sonnensegelhalterungen gebaut. Das habe ich direkt an einem Wochenende angefangen und zu Ende gemacht. Das war sehr gut. Ich musste dreimal in den Baumarkt fahren, weil ich immer wieder falsche Sachen gekauft habe.
Das nervt, wenn man dann da steht
und
so.
Hingefahren und immer wieder vorne an dieser komischen Theke. Ich würde das hier gern zurückgeben und dann rein das andere Ding holen, wieder hinfahren, wieder irgendwas bauen, feststellen. Oh shit, wieder zurückfahren. Ich würde das hier gern zurückgeben. Zack.
Oh, ich muss
gut, da werden so viele Leute sein, die Sachen zurückgeben, das fällt da nicht groß auf, aber.
Ja, vor allen Dingen sind irgendwie so komischen Stahlmanschetten gewesen oder so, die ich einmal rangehalten und hab und festgestellt habe, ey Mist, das passt doch nicht. Ja. Und dann wieder zurückgebracht ist, es tut der Stahlmanschette ja keinen Abbruch. Ja. Die legen sie wieder ins Regal zurück und das ist gut.
Ja, das ist ja egal. Ja, ich muss die Tage noch einen Wasserhahn zurückbringen. Ich habe einen falschen Wasserhahn gekauft. Ich brauche einen mit einem Innengewinde, ich habe einen mit einem Außengewinde gekauft. Oder ich kaufe irgend so ein Zwischending, so ein Adapter, ich weiß es nicht.
Aber irgendwann haben wir so viele Zwischendinger aneinander, dass man am Boden ist und das ist auch blöd.
Ich habe mir auch so einen Adapter gekauft, so ein Wasserdieb heißt das, glaube ich. Nee, der Wasserdieb ist das Ding mit dem Gummi, ne? Kennt ihr das, wo man so, dass man einen Gardena-Schlauch-Schnupsi an einen normalen Wasserhahn adaptieren kann?
Ja, das habe ich schon mal gesehen.
Also ja, man dreht quasi diesen Perlator raus aus einem normalen Wasserhahn und dann kommt in das Perlatorgewinde kommt ein anderer Perlator rein. Der ist ein bisschen hässlich, weil er länger ist. Dadurch sieht der Wasserhahn jetzt, sagen wir mal, nicht mehr so schön aus. Aber dazu gibt es dann so einen Gardena-Schnupsi, den man da drauf stecken kann und dann ist das dann ist unten an dem Schnupsi quasi der normale Gardena-Schnubbel dran. Und diesen Aufsatz kannst du aber auch mit einem Handgriff wieder runter machen. Und dann ist es wieder ein normaler Wasserhahn mit einem etwas zu langen Perlator. Und das habe ich mir im Bad dran gebaut. Und jetzt kann ich einen Gartenschlauch auf die Terrasse legen und da Planschbecken befüllen und Hochbeete wässern und solche Dinge. Sehr praktisch.
Ja. Stefan, du hast noch was zum Thema Hühner.
Ja, ich hatte noch die kurze Geschichte. Mein Bruder, ich weiß nicht, du hattest, glaube ich, mit dem Kontakt auch beim Hühner.
Mit seiner Frau.
Oder mit seiner Frau. Mein Bruder hat auch Hühner, ja. Mhm. Die haben sich, ich glaube, 5 oder 6 Hühner gekauft.
Wohnt er noch in diesem Reihenhaus?
Ja.
Also das ist jetzt in diesem
Doppelhaushälfte. Die hatten ja erstmal Hühner geliehen. So. Man kann die ja auch leihen.
Genau.
Und wie das so ist.
Das ist ja mal absurder. Ja.
Eine Firma, die kaufen oder bekommen Legebatterien Hühner, die nach einem Jahr nicht mehr produzieren. Und zähmen die dann und verleihen die halt an Schulen, Kindergärten und so weiter, damit einfach Kinder die Möglichkeit haben, mit Hühnern da in Kontakt zu kommen. Und auch, aber auch an Privatpersonen, so hatten die mal irgendwie ein paar Wochen Hühner gemietet oder geliehen und haben sich jetzt welche von denen gekauft. Und jetzt mein Bruder gerade im Urlaub oder war im Urlaub und die Hühner haben jetzt bei meinen Eltern Urlaub gemacht. Von den ursprünglich 5 Hühnern sind nur noch 3 zu meinen Eltern gegangen, aber jetzt kommen leider auch nur noch 2 zurück, weil eins hat es leider nicht geschafft. Aber das Huhn...
Was?
Ja, dadurch, dass die eben diese Zeit in der Legebatterie haben, sind die nicht mehr ganz frisch, möchte ich mal sagen. Also der Tierarzt hatte gesagt, der schafft es bis Herbst, also letzten Herbst. Jetzt hat es bis zum Sommer geschafft, das Huhn. Das ist schon ganz gut. Aber ja, es hat irgendwie einen Husten gekriegt und er hat gehumbelt. Ich habe dann extra für das Huhn noch eine neue Treppe gebaut, damit das aus diesem Käfig, die müssen ja nachts eingesperrt werden wegen Fuchs und so. Und da habe ich extra noch eine neue Treppe gebaut, damit das da auch hochlaufen kann mit seinem Hinkefuß. Aber ja, irgendwie 2 Tage später hat es dann leider nicht mehr geschafft. Oh, jetzt kommen nur 2 oder sind nur 2 Hühner zurückgekommen.
Ja, Hühner. Leihhuhn.de ist schon vergeben, also.
Ja, als sie das zum ersten Mal, als sie diese Leihhühner, das war echt cool. Also, und die Kinder, die können auch echt gut mit denen umgehen. Also, die wissen genau, wie die hochheben und dann bleiben die auf dem Arm sitzen und kuscheln und machen alles. Also, sehr friedliche Hühner.
Und ja, das ist auch richtig mal angehen.
Die Eier sind auch echt gut. Also, das eine Huhn legt noch Eier, das andere irgendwie keine mehr.
Oh Gott, ich habe noch eine andere Seite gefunden und jetzt kommt der Wortwitz des Tages. Loreleihuhn.de.
Böse.
Aber auch da kann man Hühner leihen. Es ist ein ganzes Rabbit Hole, wenn man Leihuhn in Google eingibt.
Ja. Würde es nicht auch auf eurem Balkon super aussehen, da oben so ein paar?
Denn ich habe hier gerade eben gelesen, man soll Boden aus Erde haben. Das mögen, also ich glaube, die so auf meiner Terrasse möchten.
Hochbeet?
Nicht. Okay, aber dann lassen sie ja mein ganzes.
Gut, das graben die dann einmal um oder durch oder
so. Ja, das habe ich eh schon gehört, dass man sich darauf einstellen muss, dass die auch so Hochbeete dem Erdboden gleich machen. Bin mal gespannt.
Die scharren viel. Also bei meinen Eltern sind die in so einem, ja, relativ großen, also die haben ja einen relativ großen Garten und da haben die ein großes Stückchen abgetrennt, wo die jetzt oder wo die da rumgelaufen sind. Und die haben das halt echt alles durchgeschart. Sieht sehr wild aus.
Ich wäre ein Huhn, ich hätte viel zu tun.
Ja, das ist meine kurze Hühnergeschichte jetzt. Jetzt beim nächsten Mal, wenn der Bob jetzt Folge 637 hört in 6 Monaten oder 3, dann
637 war letzte Woche. Egal.
Ja, 638. Dann wirst du wieder in der Sendung den Christoph fragen, Mensch, sag mal, was machen deine Hühner? Und dann wird der Christoph sagen, 2 haben wir schon gegessen. Nein, bitte.
Genau. 2 sind nicht zurückgekommen, als wir sie Giesberts Eltern ausgeliehen haben.
Genau. Meine Frau hat überlegt, ob sie Hühner kauft, wenn die neuen Nachbarn kommen, um die zu erschrecken. Sie würde sie dann einfach schlachten, wenn die am ersten Tag einziehen.
Und auf der Straße.
So, was meine willst Frau du? So herrlich hart drauf. Ach, wir wollten euch nur erschrecken.
Zack.
Und dann sind sie erschreckt, wenn sie da plötzlich so mitten im Satz zugucken müssen. So. Ja, wir sind die neuen Nachbarn. Schön.
Hallo, ja.
Ihr habt Hühner? Ja, nee, die haben wir nur geholt, um euch zu erschrecken. Macht euch keine Sorgen. Huhn tot, alles voller Blut.
Ja, das ist Pfälzer Humor. Sehr schön. Gefällt mir.
Ja, oh, ich rede nie wieder mit dir, wenn du das durchziehst.
Ach so, Westerwalde. Okay, auch gut.
Ja, herrlich.
Ja.
Ja, aber da könntest du, Christoph, hast in der letzten Folge darüber, in der ich gehört habe, darüber rum philosophiert, dass du dir irgendwie den Hahn nur holst, falls die neuen Nachbarn zu laut sind, die da das Haus nebendran bauen.
Ach so, das heißt, das haben wir doch am Wochenende jetzt auch nochmal besprochen, oder? Dass du noch einen Hahn kaufen willst. Für die Lieblingsnachbarin.
Nee, die Nachbarn sind sehr nett.
Nee, für die Lieblingsnachbarin.
Für die Lieblingsnachbarin, ja, genau.
Du könntest dir den Hahn also einfach kurz ausleihen, einfach mieten für 4 Wochen oder so, bis die komplett entnervt sind, dann gibst du den Hahn wieder zurück.
Gute Idee, ja. Nee, die Nachbarn sind sehr nett, sind mittlerweile eingezogen und haben einen riesigen Pool aufgebaut, in dem ich auch baden darf.
Oh, das ist aber nett.
Ich weiß nicht. 5,5 Meter Durchmesser oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß nicht, also ist richtig groß, man kann richtig schwimmen darin.
Cool.
Nee, und vertragen uns gut. Alles gut.
Sehr schön. Also kein Hahn, um den Nachbarn zu ärgern.
Nee, momentan nicht.
Dann muss es doch die Rosa mit ihrem Schlaginstrument-Fetischismus tun. Gut. Dann war das die Liste unserer Themen für diese Woche, oder?
Ja. Ja, die Liste war länger, aber die haben wir zwischendrin schnell gekürzt, weil wir gemerkt haben, das wird sonst viel zu lang heute.
Ist es auch so, oder?
Ich weiß nicht. Ich habe ja keine, ich nehme ja nicht mehr auf, deswegen.
Ja, 1,40 haben wir jetzt.
Naja, deswegen haben wir einen ganzen Themenkomplex auf nächste Woche verschoben.
Genau. Wer nächste Woche quasi wissend will, der kann Wasp Network gucken. Aber ihr müsst es nicht, wenn ihr nicht wollt. Nee, ohne jetzt meine Bewertung vorwegzunehmen, aber schon
gut. Aber um dein genau. Man hat es deutlich durchgehört. Genau, also das wäre dann die 639 in der nächsten Woche. Da kommt dann Wasp Network zum Tragen. Und viele andere bunte Themensträußchen wahrscheinlich auch noch.
Und wenn ihr in der Zwischenzeit wissen wollt, ich habe in der letzten Folge angeteasert, dass ich eine neue Flagge habe. Wenn ihr wissen wollt, wie die aussieht, dann müsst ihr auf unseren Instagram-Account gehen und euch das anschauen.
Genau, da ist auch der fantastische Turm, den du gebaut hast, um deinen WLAN für diese Sendung
im WLAN reinzubekommen. Anzukommen. Ja.
Genau. Da ist da auch zu sehen und viele andere lustige Dinge, die wir da in der Vergangenheit schon gepostet haben. Das wäre dann instagram.com/sneakpod und sneakpod.de für alles andere. Und nächste Woche Wasp Network und in der Zwischenzeit auf jeden Fall Orville gucken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.